Da sind wir. Es ist verrückt, was wir heute schon durchgemacht haben. Hallo Benny.
Hallo Tim.
Was bist du so verzögert?
Ich habe mich noch kurz geärgert über den lauten Bums, den ich mit meinem Stuhl gemacht habe.
Das macht gar nichts. Das stört hier keinen. Ja, wir haben mit technischen Problemen zu kämpfen. Bennys Laptop hat nicht mehr alle Dinge, die er braucht, um hochzufahren.
Ja, weil ich sie vernichtet habe.
Ja, aber dass das überhaupt geht. Da muss doch irgendwie ein dickes Warnung. Ausrufezeichen kommen. Wirklich bist du dir ganz sicher? Wenn du das machst, dann geht der ganze Laden nicht mehr. Ja. Wieso weiß er das nicht?
Einfach, möchten Sie das deinstallieren? Ja.
Ja, tschüss, weg.
Weg. Das ist so, möchten Sie Ihren Haustürschlüssel wegschmeißen?
Ja, tschüss, weg. Mann. Ja, genau. Deswegen musste ich jetzt meinen Laptop holen. Nun sitzen wir hier am Dienstagabend, den 30. Mai um 21.05 Uhr bei dir im Keller. Du hattest einen harten, anstrengenden ersten Arbeitstag. Nach einem langen Wochenende, Pfingsten haben wir gerade hinter uns gebracht, hinter dir, und hast nicht so gute Laune.
Ach, eigentlich doch, ich bin einfach nur erschöpft.
Dein Arm tut weh.
Mein Arm tut aus seltsamen Gründen weh, aber das ist nicht, das geht vorher weiter. Muss ich irgendeine doofe Bewegung gemacht haben. Ich ärgere mich jetzt sehr über meinen Laptop, weil ich den morgen auch brauche. Und eigentlich auch jetzt aktuell gerade in diesem Moment brauche. Aber zum Glück haben wir ein Backup in Form deines hoffentlich stabilen Laptops.
Ja.
Ja, und ich bin wirklich zerschossen vom Wochenende.
Du hattest Besuch.
Wir hatten hier, wir hatten hier die Belecon, die Convention der beleuchteten Brüder, zu der viele Leute aus ganz Deutschland gekommen sind, um die beleuchteten Brüder in Farbe und Bunt zu erleben. Nein, eigentlich um miteinander rumzusitzen und eine gute Zeit zu haben.
Und die beleuchteten Brüder in Farbe und Bunt ist ein netter Nebeneffekt, den man gerne mitnimmt.
Ja.
Ja, das war anstrengend. Ich hatte auch ein ereignisreiches Wochenende.
Mhm.
Über das würde ich gerne ein bisschen reden, wenn ich darf.
Hau raus. Beantwortet damit auch die Frage, wie es dir geht.
Nicht zwangsweise.
Ach so.
Ist ja vorbei schon.
Zur Belecon noch ganz kurz. Sie war gar nicht so anstrengend, finde ich. Es war super entspannt und schön und ich war gar nicht so kaputt. Aber der Schlafrhythmus war einfach. Und jetzt nach danach so arbeiten war scheiße. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass unser lieber Lars zur Belecon eine Flasche besondere Sekt mitgebracht hat.
Ja.
Und wir sind aber nicht dazu gekommen, am Wochenende den zu trinken. Und deswegen habe ich Lars versprochen, dass wir den im Podcast trinken.
Gerne.
Was mir aber heute nicht möglich ist.
Machen wir wann anders.
Ich trinke sogar ein alkoholfreies Bier heute.
Krombacher.
Eine Perle der Natur. Jetzt möchte ich erst wissen, wie es dir geht und dann von deinem ereignisreichen Wochenende hören.
Mir geht's gut. Ich habe schön viel geschlafen. Ich habe einen ganz netten Arbeitstag hinter mir und bin recht früh zu Hause gewesen. Also eigentlich in vielen Dingen das Gegenteil von dem, was du heute bei der Arbeit erlebt hast. Deswegen kann ich mich nicht beklagen. Ich bin gesund und fröhlich. Okay?
Ja, das ist schön. Jetzt zu deinem Wochenende.
Vielleicht hat es mit dem Wochenende zu tun, weil das viele schöne Sachen beinhaltete. Ich gehe chronologisch vor. Freitag, Geburtstag von meinem Papa nachgefeiert und meinen eigenen. Bei meinen Eltern. Wir haben in der Sonne gesessen, zum Kaffee und abends lecker Pizza bestellt. Das war schön. Lecker Pizza bestellen macht mich immer recht froh. Liebe Grüße, liebe Mutti. Sie ist jetzt wirklich heiß dabei.
Ja, hooked on.
Hooked on dem Podcast. Da ich keine Tante mehr habe, habe ich ihn meiner Mutter empfohlen. Doch, ich habe eine Tante. Entschuldigung, Tante Susi. Liebe Grüße. Genau, aber das war alles sehr schön und sehr nett.
Und wie hört deine Mama die jetzt? Rückwärts oder immer noch? Oder?
Rückwärts, aber die neuesten Folgen dann zuerst sozusagen.
Verrückt.
Verrücktes Vorgehen, ne? Das, sowas kann sich auch nur meine Mutter einfallen lassen.
Uiuiui.
So völlig out of the box. Genau, also pass auf, das war nett. Dann war ich abends noch hier bei der Belecon, das war ebenfalls sehr nett. Haben am Feuer gesessen und ein bisschen Gitarre gespielt und nett beisammen gewesen.
Ja.
Das war auch fein. Danach habt ihr sogar noch angefangen, Tempel des Schreckens zu spielen, wo ich Lust gehabt hätte mitzumachen tatsächlich. Aber ich konnte nicht allzu spät ins Bett gehen, weil am Samstag war ich auf einer Hochzeit, die schon das dritte Mal sozusagen terminiert war, nachdem zweimal Corona dazwischen gefickt hat. Entschuldigung, Mama, so rede ich, wenn du nicht zuhörst.
Tut er wirklich.
Tut er wirklich.
Nicht immer, aber wohl dosiert und dann effektiv.
Und jetzt gleich mal die Frage an dich. Bist du schon mal auf einer kirchlichen Trauung gewesen?
Ja, sicher.
Ja, so oft schon, oder was?
Ja.
Das war es, glaube ich, mein als Erwachsener zweites Mal.
Mehrfach. Vielfach, ja.
Und wie hast du das so empfunden, kirchliche Trauung?
Unterschiedlich. Meistens als sehr unpersönlich, weil es wenig um die zu trauenden Personen geht und viel um den allmächtigen Herrn.
Und wenn, ist es pseudopersönlich.
Ja. Ne?
Dann kommen ja die Trauenden, sind das eigentlich immer, was ist das, Pastor, Priester, ich weiß
unterschiedlich.
Nicht. Die Pfarrer, evangelische Pastor, Variante Priester, ist Pastor. Das gibt alles mögliche. Der Pastor Tillmann Fuß.
Tillmann.
Tillmann Fuß, das, sein Name war das Beste an ihm. der war dann natürlich eine Woche vorher da und hat mit dem Brautpaar gesprochen und hat dann gesagt, wie sehr er immer noch die Funken der Liebe spürt, die zwischen den beiden herrschen und dass die so gut übereinander lachen können und sich auch selber nicht ganz so ernst nehmen, womit ja auch der Alltag leichter zu begehen ist. Da war rhetorisch ganz fit, deswegen konnte man ihm gut zuhören, aber inhaltlich war der hochgradig schwach, ganz schlechter Writer, der braucht einen besseren Redenschreiber.
Ghostwriter. Performen kann er.
Performen kann er eigentlich jetzt auch nicht super mitreißend. Und ich hab mir da so ein paar Gedanken gemacht. Erstens, genau wie du sagst, ist es vollkommen richtig. Gott. Die ganze Zeit. Ich habe dann irgendwann so ein bisschen in mich reinkichern müssen, weil ich so dachte, weil er hat ja auch natürlich erzählt, das sollte schon zweimal stattfinden, aber Corona, die Pandemie,
göttliche Intervention.
Hab ich mir so gedacht, so, hä, wo ist denn, also dieser logische Schluss, weil, ne, was Gott zusammengebracht hat und also das ist doch voll naheliegend, daraus dann zu machen, Moment, offensichtlich will Gott die beiden gar nicht zusammen haben.
Deswegen hat er sich eine globale Pandemie ausgedacht.
Genau, und er hat irgendwie dann irgendwann gedacht, jetzt kann ich es nicht mehr aufrechterhalten.
Ja.
Ich werde das bestimmt geschafft haben, aber nix da.
Liebe war stärker als Gott.
Liebe war stärker als, dabei ist Gott Liebe eigentlich auch.
Ja, Liebe auch gegen Liebe.
Und ich, wenn man so, auch so die Songtexte dieser Lieder und so, ne?
Das ist das Schlimmste.
Das ist wirklich, wirklich... Das fühlt sich so krass mittelalterlich an.
Das ist nicht nur gottpreisend, sondern es ist, ich habe es mal so empfunden, ganz viel wirft dich in den Staub. Du bist
nichts wert. Genau das wollte ich sagen.
Gott ist groß, du bist klein.
Genau das.
Die Liebe ist nur Liebe im Zeichen Gottes. Sei froh, dass du überhaupt lebst, du Made.
Exakt das. Das ist so der Grundtenor dieser ganzen Songs und auch so seiner Predigten da, die er da gehalten hat.
Ja.
Und
ich habe hinterher bei so einer Hochzeit mal rausgefunden, dass sich das Brautpaar die Songs gezielt ausgesucht hat.
Ja, aber dachte, weißt du, wie viele von diesen Songs es gibt? Da fängt man irgendwann an, einfach so durchzuscrollen. Das und dann
als
das.
Wie in so einer Jukebox, wenn man sehr betrunken ist.
Also das ist Nummer 394, das genau richtige. Aber und der Gipfel dessen, ich hatte nämlich genau diesen Gedanken, so man wirft sich hier so in den Stau und wie klein und dass wir nur dankbar sein.
Ja.
Gleichzeitig ist er aber so gütig, aber trotzdem muss man ihm immer wieder zeigen, dass er sich auf unsere geduckten Rücken stellen kann.
Genau.
Der Kerl,
der
oder nicht, wer weiß das schon so genau, ist gar nicht so gütig. Und dann muss sich das fucking Brautpaar hinknien, um den scheiß Segen zu empfangen. Die knien, die sind an ihrer Hochzeit.
Ja, auf die Beine.
Ja, wunderbar,
darum geht es. Darum geht es,
das kann man doch nicht gemacht deren wird. Fucking ernst sein.
Es muss ganz deutlich gemacht werden, sagen, ihr seid unter Gott. Und das ist so ganz deutlich.
Und auch unter dem Pastor in dem
Moment. Ja, aber er ja der Repräsentant ist. Ja, deswegen, die Ehe hat ja auch so eine hohe Bedeutung in der Kirche. Das ist sozusagen Ehe und Liebe nur vor Gott. Du brauchst den Segen und musst dankbar sein und empfangen.
Aber das ist doch furchtbar.
Ja, das ist unfassbar
furchtbar. Wie kann
furchtbar.
Das so... ein irrsinniger Erfolg gewesen sein.
Ja.
Dieser Unfug.
Ja, Angst und Schrecken. Ein Klima der Angst. Es ist wieder wie in Trumps Kabinett.
Oder bei in der Bild-Zeitung.
Trump und Gott sind eine und dieselbe Person.
Matthias Döpfner gefällt das.
Ja, Trump also, auch gefallen, diese Aussage.
Das Möglich, dass er sie selbst schon mal getätigt hat.
Hast du diese Orange Juice Commercial von Trump gesehen?
Nein.
Also nicht echt, sondern AI-generated.
Nein, habe ich nicht gesehen.
Hat jemand einfach so einen 30-sekündigen Werbespot für Orangensaft gemacht. Schreiben lassen und die Stimme von Trump. Und das natürlich ist der Claim am Ende Make Breakfast Great Again. Mhm. Was aber auch ganz gut ist, aber auch schön, ist einfach viele schöne Kleinigkeiten. Irgendwie sowas wie every single orange was squeezed personally by me with my own hands. Und ja, wholesome Kram mit Donald Trump. Ich empfinde das genauso, also an einigen habe ich das sehr, sehr genauso empfunden, dass es alles sehr freudlos ist, dass es sehr auch dramatisch irgendwie ist. Man hat halt das Gefühl, Gott, was ist denn los? Und man geht da mit einem schlechten Gefühl richtig raus. So, dass man echt aufpassen muss, dass man nicht vom elendigen, unendlichen Schlund verdaut wird, weil
während
man
die ganze Zeit, falsch macht. Die ganze Zeit erwähnt wird, dass man ja diesen Tag und diese Liebe feiern muss. Das genau. Hat nichts mit Feiern zu tun.
Man geht da rein und muss es einfach nur ertragen. Es ist kalt und dunkel und es ist eine schreckliche Atmosphäre. Mhm. Und dann geht man raus und die Party beginnt. Aber ich verstehe nicht, warum Menschen das freiwillig machen. Sogar wenn sie gläubig sind und sogar wenn, aber das ist wichtig und richtig für die und die kennen das nicht anders und machen das auch absichtlich.
Unsere liebe Freundin und Zuhörerin Hani war das erste Mal in einer Kirche und sie dabei zu beobachten, hat mein Herz erwärmt und mich durch diese kalte, dunkle, traurige Dreiviertelstunde durchgeholfen.
Also ich habe mindestens 4 oder 5 richtige fette kirchliche Hochzeiten erlebt.
Ich muss es ein bisschen relativieren. Es war nicht grundsätzlich nur Scheiße. Also es war irgendwie, also man merkte dem Brautpaar und auch ganz vielen Anwesenden an, wie viel denen das bedeutet. Also ich glaube mindestens mal der eine größere Teil der Familie von Bräutigams Seite aus, die haben auch irgendwas mit dem Typen da oben zu tun.
Aber die hören nicht unseren Podcast?
Nicht, dass ich wüsste.
Das ist so eine kleine Manöverkritik an der Hochzeit jetzt hier.
Ja, stimmt. Also war ja nur der kirchliche Teil und das war mir im Vornherein schon klar, dass ich mich da jetzt nicht so wohl fühle. Das, ja. Das war ein Liebesdienst an der Braut. Das klingt komisch, aber ist so. Und es war auch schön, dann kommt sie da irgendwie von ihrem älteren Vater rein begleitet zur Orgelmusik. Da rein, alle stehen auf, sie hat so vor Tränen in den Augen, er so vor Tränen in den Augen. Das war auch schon rührend tatsächlich. Ja. Aber alles so dazwischen, was so mit Kirche und Gott zu tun hatte, ja. War
schrecklich. Das zieht einen auch so raus aus dem Ganzen.
Ja.
Also mir fiel es ab, ich werde da ganz unruhig. Ich sitze dann da und bin immer nur... Und eine Hochzeit, die ich mal erlebte, die war sehr interessant. Das war auf einem richtigen Dorf, so eine Adelshochzeit, so eine richtige.
Mhm.
Und da... Das war eine ökumenische Hochzeit, katholisch-evangelisch. Und da gab es dann zwei...
Moment, bedeutet ökumenisch...
Zwei Konfessionen.
Zwei unterschiedliche Konfessionen
heiraten.
Geht das in sämtlichen Varianten oder sind da, keine Ahnung, Muslime ausgenommen? Oder?
Ich glaube, das geht in sämtlichen Varianten, klar, müsste ja. In einigen Familien ist das bestimmt sozusagen untersagt oder verboten, aber grundsätzlich geht das. Und da hast du dann in dem Fall zwei... Leute, die reden, wie von jeder Kirche ein.
Ja.
Und da war es interessanterweise so, dass die evangelische Rednerin total so war. Bier ernst, Gott ist groß, ihr müsst knien und so. Und der katholische hat eine ganz persönliche, witzige, schöne Rede gehalten. Ein ganz krasser Kontrast. Hätte ich ja andersrum erwartet, aber hinterher meint auch irgendjemand, bei den Katholiken ist es so, dass es... per Default schon sozusagen so, da musst du auch nichts mehr beweisen. Die Protestanten müssen die ganze Zeit beweisen, dass sie auch wirklich gläubig sind, weil sonst nimmt ihnen das keiner ab.
Ja.
Und deswegen sind sie so Overachiever. Und wenn du erstmal drin bist bei den Katholiken, dann ist sozusagen everything goes. Da
hast du deine Würde schon hinter dir gelassen.
Kannst du auch.
Ich bin kein Fan.
Nee.
Kann ich nicht behaupten. Außerdem, in deinem Beispiel, gutes Personal kann es überall geben. Warum denn nicht auch ja, als katholischer Pfarrer?
Ja. Und natürlich kannst du auch eine gute christlich-geistliche, gläubige, religiöse Rede halten, die das auch aufgreift, die vielleicht auch den Glauben des Brautpaars aufgreift. Ist eigentlich Brautpaar irgendwie problematisch gendermäßig?
Weil es nur die Frau erwähnt.
Und warum eigentlich, wie ungewöhnlich, Brautpaar, dass da die Frau ist?
Brautbräutigam.
Eigentlich heißt es
Braut, so. Nee, ich wollte gerade sagen, Braut ist das Grundsubstantiv, aber ist ja Quatsch.
Ist das nicht? Das Brautpaar ist so interessant.
Das ist interessant. Naja, jedenfalls hat es auch schöne, rührende Momente. Der ganze religiöse Teil war großer Unsinn. Danach gab es Eis und Getränke. Und dann wurde zur Location gefahren. Und das war halt insofern eine klassische Hochzeit, weil also erstmal so, wie das alles geschmückt war. Der Programmablauf, eine hektisch rumlaufende Trauzeugin, die irgendwie immer die Fäden in der Hand halten musste und
wollte
vielleicht auch. Eine Braut, die immer mal wieder heimlich geraucht hat, wenn keiner geguckt hat und die Kinder nicht da waren und der Vater das nicht, der weiß es nämlich nicht. Hoffentlich hört er den Podcast nicht. Dann habe ich jetzt, ich sag nicht, auf welcher Hochzeit ich war. Das kann keiner zuordnen.
Ich glaube, Hanni schickt den Link an.
Das kann gut sein.
Ein bisschen zündeln.
Und das war wieder auch dieses Essen, ne? Buffet. Und ich habe wieder gedacht, das zeigt eigentlich, dass es keinen Gott geben kann. Warum ist Fleisch so fucking lecker, wenn es gut zubereitet ist? Das ist so unfair. Kann das nicht wie alte Schuhscheiße schmecken?
Tut's manchmal, wenn du so ein Nackensteak von Penny auf dem Pappteller isst, dann ja. Ist das alte Schuhscheiße.
Aber das war so lecker.
Was war denn das für Fleisch?
Verschiedenes. Lamm, Rind, Huhn. Alles war lecker. Ich habe alles probiert. Außer die argentinische Wurst. Die war wohl sehr scharf.
Ja. Ja, Lamm ist geil.
Alles lecker. Alles. Und so zart und so. Es tut mir so leid, aber es hat so gut geschmeckt. Ich meine, wenn es am Buffet ist, ne, das wird ja sowieso weggeworfen, was da über ist. Da kam er auch mal zu lang. Auch als bewusster Mensch. Und dann gab es aber einen großen, also es gab dann auch Reden und da muss ich auch nochmal mit dir drüber sprechen. Auch so ein typisches Ding, habe ich glaube ich auch schon auf mehreren Hochzeiten gesehen. Da stehen dann eine Bande von Menschen, Familie oder ein bestimmter Freundeskreis, Mannschaft von einer Sportart oder so. Die stehen dann so alle in einer Reihe und haben ein kleines Entertainment-Stück vorbereitet. Mhm. Und haben dann ein Gedicht geschrieben. Mhm. Und jeder Mensch da drin sagt eine Zeile und dann wird das Mikrofon weitergegeben. Ja. Und dann ist es ein persönliches Gedicht.
Ja.
So. Und das war ja irgendwie ganz, das war Familie in dem Fall und das war ja ganz süß, die haben sich da so aufgestellt, man kann sich vorstellen, wie die sich so getroffen haben und das so oder irgendwie immer rumgeschickt haben und hier, ich habe meine Zeile jetzt geschrieben, aber das war einfach handwerklich so scheiße.
Ja, ja, ja.
Warum? Und ich meine das wirklich nicht böse, aber wenn man sowas macht, ist ja völlig in Ordnung. Aber dann muss man sich doch auch mit dem Produkt an sich Mühe geben. Man hat das Gefühl, dass das aufhört. Wir machen das und dann schreiben wir mal irgendwas zusammen und dann ist der Gedanke wieder zu Ende.
Ja.
Statt sich richtig Mühe damit zu geben oder irgendwie ja, auf Inspiration zu warten oder sich von jemandem helfen zu lassen, der oder die das kann.
Nee. Das ist, häufig ist es, glaube ich, so, irgendjemand ist da ambitioniert und will sowas machen. Wir müssen was machen. Ey, wir müssen auf jeden Fall was machen. Und dann werden da 10 Leute zusammengetrommelt und 8 davon haben gar keinen Bock da drauf.
Aber dann, wenn ich jetzt zum Beispiel in so einer Gruppe wäre, ich würde sowas garantiert niemals initiieren, aber würde ich irgendwie zu so einem Pulk dazugehören und jemand schreibt mich an und sagt, hey, das und das ist meine Idee, lass das mal machen, würde ich erstmal versuchen, das zu unterbinden, wenn das nicht klappt. Dann würde ich halt sagen, okay, aber dann lass uns das auch richtig machen. Und wenn ich dann irgendwie lese von anderen Leuten, was die geschrieben haben und das einfach so Haus-Maus-Raus-Reime sind, auch überhaupt kein Takt, also nichts Schönes an diesem, alle unterschiedlich, manche mit 10 Worten pro Zeile, manche mit 3 Worten pro Zeile. Es war Sodom und Gomorra auf lyrischer Ebene.
Ich habe das ganz viel erlebt.
Alle müssen zugucken und alle müssen ja auch begeistert sein.
Kommt rein, es gibt noch eine PowerPoint.
Ja, ja, mach mal die Zigarette schnell aus, wir haben hier noch was. Aber dann kann man sowas nicht abliefern. Dann sage ich, dann schreibe ich den ganzen Text und wir können ihn gerne aufgeteilt vorlesen. Ja. Aber so trete ich nicht auf.
Ja, aber viele Leute haben da keine Qualitätskontrolle in sich.
Aber das muss doch, man macht was vor 100 Menschen.
Ja.
Da kann man doch nicht irgendwas hinrotzen und denken, dass die Geste reicht.
Ja, aber es tun so viele. Ich bin auch erstaunt.
Man könnte sowas auch mit diesen ganzen Traditionen, die ich irgendwie alle so persönlich nicht so erstrebenswert finde, kann man sowas doch trotzdem inhaltlich cool machen. Wirklich persönlich, mit irgendwie lustigen Hintergedanken.
Also ich habe das schon sehr, sehr viel gemacht auf Hochzeiten. Mhm. Ich war immer Teil von irgendeiner Performance und es waren eigentlich immer wirklich schöne, rührende Sachen. Man muss halt gucken, es darf nicht zu lang sein, es muss so sein, dass es nicht nur Insider sind, die alle nicht verstehen. Häufig haben wir einfach Lieder gemacht, und es war immer kurz und angemessen und schön und hat auch richtig viel Spaß gemacht beim Vorbereiten.
Ja,
ich habe so viele tolle Sachen auch mitbekommen. Zum Beispiel gab es mal einmal einfach so, dass gesagt wurde, die kochen so viel und so gerne, ihr schreibt jetzt jeder, gestaltet jetzt eine Seite mit einem Rezept und da könnt ihr noch was zu schreiben oder eine Geschichte oder ein Foto oder irgendwelchen Reisevorschläge. Und dann wurden daraus total persönliche Seiten. Oder jeder gestaltet eine Weinflasche mit einem Etikett und dann haben die einfach für die nächsten Jahre für ihren Keller 100 Weinflaschen. Und jedes Mal, wenn sie Wein trinken, haben sie irgendeine persönliche Widmung und Erinnerung an die Hochzeit.
Mhm.
Und da waren ganz viele solche Ideen dabei, wo man das nicht... Aber ich war auch einfach auf Hochzeiten, wo sich sowas aneinandergereiht hat. Eine peinliche Scheiße nach der nächsten. Spiele, Gedichte, schlechte PowerPoints. Und dann ist die Hälfte des Abends damit gefüllt, mit dieser Kacke.
Das war in dem Fall bei mir zum Glück nicht so. Das waren viele Sachen, aber die haben nie lange gedauert. Deswegen war das gut ertragbar. Und es war jetzt auch keine übertrieben krasse Menge. Es war schon viel, aber nicht so, dass man am Ende dachte, oh Gott, man konnte gar nicht tanzen, weil zu viel Programm war. Aber dann war das größte Problem...
Der DJ.
Der DJ war, ich habe in meinem Leben noch nie so einen schlechten DJ erlebt. Es fing schon mal damit an, der auch zu mir gehörende Freundeskreis, der da war, war so groß, dass wir auf zwei Tische verteilt werden mussten. Und an dem anderen Tisch, wo nicht ich saß, saßen aber unter anderem Hani. Und da saß auch der DJ und hat da mitgegessen und hat da noch so große Töne gespuckt. So erstmal, also mit Schlager braucht ihr mir überhaupt nicht kommen. Also da habe ich keinen Bock drauf, das mache ich nicht. Und ich bin eher so Elektro-House-mäßig unterwegs, aber ich kann natürlich auch Wünsche erfüllen. Aber normalerweise mache ich das ja gar nicht mehr. Ich habe ja jetzt meine Leute, aber das war mir wichtig, das mache ich selber, damit das ein guter Abend wird. So. Er hat super viel Schlager gespielt, meines Erachtens war da auf jeden Fall viel Schlager dabei. Und dann hat er erstmal eine ganze Menge super beschissene Songs gespielt. Dann hat er aber auch viele gute Songs gespielt, aber immer in so fucking Bums-Versionen, wo man sich so denkt, spiel doch einfach Dancing Queen im Original und nicht Dancing Queen mit Beat drunter. Das ist doch scheiße.
Und fand das alles scheiße oder war das nur für dich scheiße?
Ich muss sagen, ich war nicht sehr viel drin. Ich habe sehr, sehr, sehr viel Zeit draußen verbracht.
Hast du mitbekommen, dass viel getanzt wurde?
Es wurde eigentlich, zumindest immer, wenn ich mal was selten vorkam, drin war, war immer eine ungefähr gleich große Menge. Also der war das, glaube ich, auch egal. Es gab sehr viel Alkohol. Das hat geholfen den meisten dabei, denke ich. Und das Verrückteste, was er gespielt hat, war ein Mash-up aus Lose Yourself von Eminem und Nur geträumt von Nena. Mit den auf so einen schnellen Beat, den Strophen von Lose Yourself und den Refrain Nur geträumt von Nena. Warum gibt es sowas? Warum greift er die Genfer Konvention nicht?
Also Hochzeits-DJs habe ich fast auch nur Katastrophen erlebt. Ich habe selber zweimal auf Hochzeiten aufgelegt.
Mhm.
Einmal bei so einer eher kleinen. Das war nett, das war hier in Hamburg, es hat Spaß gemacht. Und dann hat die Schwester der Braut gesagt, ich will euch für meine Hochzeit nächstes Jahr haben. Und dann sind wir irgendwo nach Lüneburg oder so gefahren und haben da aufgelegt. Das hat mega viel Spaß gemacht. Wir haben den ganzen Tag geiles Essen gegessen und haben am Ende 600 € oder so bekommen. Das war völlig so leicht verdientes Geld.
Was, glaube ich, noch relativ günstig ist für einen
Hochzeits-DJ. Ja, wir auch.
Gerade zu zweit.
Ja.
Guter Deal für alle Beteiligten.
Ja.
Ja, also unterm Strich war das eine Hochzeit mit einigen Highlights, paar Fehlern meiner Meinung nach und Kirche. Aber ich hatte trotzdem eine gute Zeit, weil da viele gute Leute waren. Sonntag. Hört noch nicht auf. Das wilde Wochenende des Tim geht noch weiter. Am Sonntag habe ich richtig schön ausgeschlafen. Dann habe ich was gefrühstückt, habe ich Mittagsschlaf gemacht. Und dann bin ich hier rübergekommen.
Ja.
Oder?
Ja.
Und dann weiß ich gar nicht, ob ich noch was gemacht habe. Ich glaube nicht.
Bist du zum Abendessen rübergegangen.
Und dann war ich, genau, zum Abendessen rübergegangen, Marvel-Film geguckt und ab ins Bett. Weil gestern, am Pfingstmontag, war...
Da haben wir hier noch Musik gemacht ein bisschen.
Genau, wir haben noch ein bisschen Musik gemacht vorher, das stimmt. Das war auch cool, da hatte ich irgendwie ein gutes Schlagzeug-Mojo an dem, zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Hat sehr gut geklappt alles. Und am Montag gestern, da war der alljährlich stattfindende Lauf ging rechts vom FC St. Pauli organisiert, wo man einmal linksrum um die Alster läuft, 7,4 Kilometer.
Also läuft man nach rechts.
Linksrum, gegen rechts.
Ja, gegen rechts.
Ja.
Ja.
Nicht nach rechts.
Ja, aber irgendwie dann ja auch nach rechts.
Nee, du kommst...
Du läufst ja hoch und dann läufst du rechts rum.
Nee, man läuft ja im Wesentlichen... Nein,
ach, linksrum. Also du läufst linksrum.
Ja.
Und am Ende musst du aber dann wieder rechts rumlaufen, wenn du von oben auf die Karte guckst.
Nee.
Wenn du unten im Süden durchläufst.
Musst du weiter nach links.
Ist egal, ist ja eh doof.
Daraus wird ein Kreis.
Ja.
Also, du kannst doch in eine Richtung...
Wenn du so ein Ziffernblatt von der Uhr hast.
Ach so, du meinst das...
Einmal geht's nach rechts, einmal geht's nach links.
Das ist, ja, das ist...
So ist das. Beim Kampf gegen rechts.
Das Hufeisen ist real, auch für Uhr. Und das ist eine sehr, sehr schöne Veranstaltung. Ich mache da, wenn nicht gerade Pandemie ist, jedes Jahr mit. Und es gibt immer schöne T-Shirts. Und man spendet quasi Geld für Projekte, die sich gegen rechts einsetzen. Ist eine gute Stimmung. Und es ist jedes Jahr geiles Wetter. Und dann haben wir da richtig in der Sonne gebraten hinterher, nachdem man da sportlich was gemacht hat. Auch ein paar Bier getrunken. Und dann haben wir gesehen, das haben die oder gehört, das haben die dort noch angesagt, dass am selben Tag, also gestern um 15 Uhr, im Stadion Hohe Luft das Pokalfinale des Lotto-Pokals der Frauen ist, wo die erste Frauenmannschaft von St. Pauli gegen Union Tornisch gespielt hat. Im Pokalfinale. Der für das heißt, den DFB-Pokal qualifiziert.
Ach so, das ist wieder OZ-Pokal.
Sowas, genau.
Ja.
Und dann sind wir da spontan hingefahren und haben uns dann in weiterer brühender Sonne und weiteren Bieren dieses Fußballspiel angeguckt. 6:1 gewonnen. Wir sind Lotto-Pokalsiegerin.
Ja.
Wir beide. Und das war ganz verrückt, weil wir das ja gar nicht geplant hatten.
Ja.
Und das irgendwie nochmal, wo wir neulich viel von dem Stadionerlebnis im Millerntor-Stadion gesprochen haben, nochmal sowas ganz anderes war, weil das natürlich viel kleiner war. Trotzdem über 3000 Menschen da.
Ja.
Bestbesuchtes Lotto-Pokalspiel aller Zeiten der Frauen.
Das kann ich mir vorstellen, ja.
Das war alles ganz wunderbar. Ja. Dann abends nach Hause, lecker Pizza bestellt. Das war alles so schön. Kampf der Reality Stars geguckt, früh ins Bett gegangen, heute Morgen halbwegs erholt aufgewacht und jetzt bin ich hier.
Jetzt bist du hier.
Das war mein wildes Wochenende.
Ich bin ganz baff.
Gut. Sehr gut. Neigst du zu Stinkefüßen?
Nein.
Generell gar nicht?
Nein.
Ich nämlich auch nicht und ich glaube, es gibt Menschen, die ganz doll dazu neigen und manche, die haben das gar nicht, also Privileg.
Privileg, check.
Mach's dir mal bewusst. Wie unangenehm das wäre, wenn du irgendwie immer, wenn du deine Schuhe ausziehst, Sorge haben musst, dass Leute das riechen und unangenehm finden.
Ja. Also ich erinnere, dass das schon mal so, klar, wenn du halt irgendwie krass darin läufst oder so beim Sport oder so dann für die Fußballmauken oder so, denke. Aber so, dass ich einfach nur normal durch die Stadt gehe, die Schuhe ausziehe und denke, oh.
Nach so einem normalen Tag draußen.
Ich kenne das eher so aus Jugend- und Kinderzeiten, wo man halt einfach mega den ganzen Tag gepäst ist und ja, viel Fußschweiß entwickelt hat.
Den ganzen Tag gepäst. Ja, das finde ich gut. Das wusste ich nicht über dich. Ich finde, du bist ein Typ, der könnte durchaus Stinkefüße haben. Aber umso besser, dass es nicht so ist.
Ja, finde ich auch.
Gut. Wir lernen uns immer mehr kennen.
Ich bin auch voll in diesem ganzen Kirchending. Irgendwie habe ich das Gefühl. Aber ich glaube, wir haben genug gesagt. Das ist aber auch geil. Dieser Adelshochzeit, ne?
Mhm.
Da war ich halt sozusagen mit einer Blutsverwandten liiert.
Also nicht mit einer von dir Blutsverwandten, sondern von der Adels.
Von der Adelsfamilie.
Vom Adelsblut.
Vom Adelsblut.
Du hattest eine vom bläulichen Geblüt.
Genau. Und?
Bläuliches Geblüt.
Auf dem Namensschild, also meine Frau hat den Namen ihrer Mutter angenommen und nicht ihres Vaters. Und von der Vaterebene kommt diese Adelsgeschichte.
Ja.
Und da ist ein von im Nachnamen. Und sie hat diesen Namen aber nicht, sondern den ihrer Mutter.
Deine Frau hat sich aktiv dafür entschieden? Oder?
Nein, Eltern. Ihre Eltern haben ihr den Nachnamen der Mutter gegeben. Ja, also okay. Nicht den Adligen sozusagen.
Ja.
Und jetzt haben die zwar ihren Namen richtig geschrieben, aber haben von einfach mal dazugefügt, weil sie sich nicht vorstellen konnten, dass da irgend so ein Peasant ankommt.
Ist ja auch peinlich vielleicht. Ist auch
völlig peinlich.
Auf den Tischkarten.
Und dann haben sie auch nicht geglaubt, dass ich nicht denselben Namen wie meine Frau haben kann. Und deswegen hatte ich den Nachnamen meiner Frau auf dem Tischkärtchen mit einem von davor.
Ich stelle mir das gerade von meinem geistigen Auge so vor, so einzelne Tischkärtchen. Und zwar mit so einer geschwungenen Schreibschrift als Druck.
Ja. Weiß ich nicht. Ich glaube, es war das Tischkärtchen, war das ganze sozusagen so Sitzpläne, so große.
Ja.
Und da stand es drauf. Es war halt das ganze Dorf, alles war riesengroß, waren richtig viele Leute da. Ich habe die alle noch nie gesehen vorher. Diesen ganzen Teil der Familie kannte ich alles komplett nicht. Und ich war noch deutlich jünger als jetzt, und aber schon so, wie ich auch bin. Und ich kann mich da natürlich wunderbar reinfügen, aber habe ja trotzdem einfach, das ist alles gar nicht so. Und ich dann da mittendrin in diesem Zirkus, das war einfach auch ein bisschen Kostüm und Karneval. Auch total nette Leute. Aber schon so, dass du denkst, wow, seid ihr in einer Parallelwelt. Auch wenn die dann auch alle irgendwo in Berlin studieren, in der WG wohnen und so mega bodenständig sich geben, merkst du trotzdem, dass man das nicht so richtig aus ihnen rauskriegt. Unter anderem an solchen Dingen. Und ich war sozusagen eigentlich der entfernteste Mensch überhaupt auf dieser ganzen Hochzeit. Ich hätte eigentlich irgendwo am Straßenrand sitzen müssen und die Brotkrumen essen müssen. Aber weil meine Frau nun mal die Tochter von dem Bruder des absoluten Obermuftis da ist, sind wir dann da lang gegangen zur Hochzeit, zur Kirche, und dann waren links und rechts schon kilometerlang Zelte, Pavillons mit Public Viewing aufgebaut.
Oh Gott.
Die haben aus der Kirche
rausgestreamt,
und da waren richtig so wie beim Fußball, so mehrere Leinwände, und da saßen ja ganz viele Leute, wir sind durch die alle und immer weiter von immer, und dann sind wir in die Kirche rein, immer weiter, und dann saßen in der zweiten Reihe.
Witzig, dass du das Public Viewing nennst, weil was war das eigentlich noch meine Wortbedeutung?
Leichenschau.
Leichenschau und
also, was ist der Wortbedeutung im Englischen, ja.
Und im Grunde hat ja Adel auch viel mit
Leichen
der vergangenen toten Zeit zu tun.
Ja, genau.
Also haben die sich public die Leichen angeschaut.
Genau, das sind lebendige Leichen.
Im Grunde schon.
Und das war so unreal, weil man wirklich das Gefühl hat, das ist ein Riesending für die da alle. Und wahrscheinlich saß der Bürgermeister da draußen im Public Viewing, aber ich, Idiot, der nichts mehr mit am Hut hat, durfte da voll rein und saß da einfach nur wegen des Blutes.
Ja, das reicht.
Blut und verheiratet sein. Wenn das so eine Bastard-Geschichte gewesen wäre und wir so gar nicht verheiratet gewesen wären, dann hätte ich wahrscheinlich das Grundstück gar nicht betreten.
Ja, nur als Mitarbeiter.
Und dann haben die sich alle umgezogen zwischen der Kirche und dem. Da gab es dreimal, wurden Klamotten gewechselt.
Also auch noch wie so eine Zaubershow auf der Bühne.
Ja, es ist also alles, alle, ne?
Ja, ja, ist alles viel mit Gaukelei hat das was zu tun.
Und dann wurden die auf so, weil das auch noch so dorfig dann dazu noch ist, auf so eine Baggerschaufel durchs ganze Dorf gefahren nach der Hochzeit und dann zur Location, zum Gutsherrenhaus und so. Und da gab es dann richtig fett Spanferkel und so.
Wurde irgendjemand von denen jetzt bei diesen Reichsbürger-Razzien verhaftet?
Nein, die sind alle mega. Ach, das ist echt sonderbar. Da muss ich dir nochmal in Ruhe mehr drüber erzählen.
Mit weniger Ohren lauschen.
Aber nette Leute.
Ja, sicher. Immer, alle sind immer nett. Tillmann Fuß war auch nett.
Ich bin ja auch biodeutsch.
Ja. Das hilft.
Vor allem waren die sehr nett zu mir.
Das hilft.
Nein, ich möchte niemandem in dieser Familie Rassismus unterstellen. Die sind ganz bestimmt alle total liberal und woke.
Und um nochmal ganz kurz auf Gott auch zurückzukommen, da möchte ich nochmal, habe ich vielleicht schon mal gesagt, an irgendeiner anderen Stelle, die Känguru-Chroniken zitieren. Wenn man so verwirrt ist von Gott und was er jetzt nun erlaubt und seiner Güte und was nun nicht und so, ne?
Ja.
Da kommt man ja sehr schnell an seine Grenzen mit logischem Menschenverstand. Also wenn man denkt und nicht glaubt. Aber nur, weil der Denkfehler ist, man geht davon aus, wenn man jetzt die Bibel liest zum Beispiel, dass Gott der Gute ist.
Ja.
Aber man sollte die Bibel nochmal lesen als großen Schurkenroman, als Antagonist, also dass er der Antagonist ist.
Ja.
Mit den Plagen und Frösche, die regnen, Erstgeborene, die getötet werden, gerade der alttestamentarische
Gott.
Also das hilft beim Verständnis.
Ich habe neulich irgendwo gesehen, diesen Death Count.
Von Gott?
Von Gott versus Satan.
Da hat Gott, glaube ich, bei weitem gewonnen.
Satan hat irgendwie so 8 oder so. Und Gott hat halt 1 Million.
Aber es kommt immer auf die Intention an.
Die Toten von Satan sind auch nur deswegen, weil Gott ihn dazu gebracht hat. Oder irgendwie hat Gott da auch, das, also es ist nur indirekt Satan, das ist eigentlich auch Gott. Eigentlich steht es irgendwie 1 paar Millionen zu 0. Das war so Bible Death Count.
Ganz gut. Ich hatte keine Lust auf die Recherche, aber ich bin froh, dass es jemand gemacht hat. Ja,
vielleicht ist es auch fake. Aber es ist trotzdem lustig.
Reicht. Es muss nicht immer alles wahr sein.
Hast du dir mal diesen YouTube-Kanal angeguckt, den ich empfohlen habe mit den 3 Präsidenten?
Nee, hast du mich schon gefragt.
Das möchte ich dir auch nochmal empfehlen. Das ist zum Schenkelklopfen. Ich halt mir so den Bauch voll Lachen. Ich weiß nicht, ob es jedermanns Humor ist, aber das ist... sind Texte, die geschrieben wurden, wie Joe Biden, Donald Trump und Barack Obama zusammen. Meistens ist es, dass sie Videospiele spielen, aber sie machen auch andere Sachen, so ähnlich wie ein Let's Play. Und dann haben sie dazu einen Voice-Chat, wie sie darüber sprechen. Zum Beispiel gibt es einmal, dass sie so einen Quiz machen mit 110 Fragen, versuchen diese Fragen zu lösen und sich darüber beratschlagen. Und es ist geschrieben von jemandem, aber dann von AI-Stimmen eingesprochen.
Ah, okay.
Und es hat eine Geschwindigkeit und eine Gagdichte und es ist gleichzeitig völlig skurril und lustig und hat halt total diesen Streamer-Sprech auch. Aber es sind auch einfach die 3. Also es ist in ihrer Persönlichkeit und in allem. Und diese Mischung ist so zauberhaft und wunderbar. Ja, ich weiß leider nicht genau, wie das heißt. Presidential Friends oder irgendwie so. Aber ich glaube, wenn man das so ähnlich googelt, dann findet man das auch.
Wenn man das so ähnlich googelt, kriegt man das hin. Wir machen jetzt eine Pause.
Okay.
Gut.
Hast du Angst wegen der Festplatte?
Nee, ich habe Durst.
Ach ja, okay. Gute Nacht, bis ihr wieder aufwacht nach der Pause.
Pause.
We are back in the business, yo-yo.
We are here for you. We present the second half in bright and colorful English.
Bright and colorful. Nein, von meiner Seite aus ein klares No way dazu.
Von mir auch.
Ich möchte noch mal ganz kurz meine herzlichsten Beileidsbekundungen für Arno Dübel aussprechen.
Ja.
Der letzte Woche von uns gegangen ist. Der mir erstaunlich viel Freude bereitet hat.
Ich habe den ja nie verfolgt. Du hast ihn ja mal in einem unserer Videos erwähnt, da kannte ich den ja nicht.
Habe ich dir erstmals von ihm erzählt. Hast du
ihn erklärt.
Meine Frau kannte ihn auch nicht. Ich sage, oh Gott, Arno Dübel ist zu. Ich meine, wer? Muss ich erstmal Videos zeigen.
Ja.
Dann war sie auch traurig. Erfolgreich die Frau traurig gemacht. Auch das habe ich diese Woche. Erfolgreich. Letzte Woche erfolgreich.
Guck mal, hat Arno Dübel nochmal jemanden traurig gemacht. Postmortem.
Ich glaube, der hat mehrere Menschen traurig gemacht. Ich glaube, der war schon ernsthaft beliebt. Deutschlands frechster Arbeitsloser.
Genau. Wir haben ein Video, das heißt Arno Dübel in der U-Bahn.
Genau.
Und daraus eine total verstümmelte Leiche zu sehen, weil das ein Screenshot von dem Spiel ist, in dem wir das vorher geredet haben. Es hat richtig viele Klicks.
Richtig viele Klicks?
Ja, und ich kann auch nachvollziehen, dass viele Leute nach Arno Dübel auf YouTube suchen und dann auf unser Video
schauen. Boah, das kriegt jetzt bestimmt nochmal einen Push.
Ja, glaube ich auch.
Gut.
Gucken die Leute noch ein bisschen Shadow Warrior Folge 31.
Mach da doch noch mal ein bisschen Werbung für den Podcast.
Ja. Falls ihr hierher gekommen seid, weil ihr was über Arno Dübel erfährt, dann erfahrt ihr mehr in unserem Podcast.
Alles über Arno Dübel.
Nämlich, das ist
Folge 126.
Dass er Tims Frau traurig gemacht hat.
Nee, das hat mich tatsächlich ein bisschen getroffen. Und Tina Turner, auch gestorben.
Auch gestorben.
Mit 83, ich hätte irgendwie gedacht, die war jünger.
Ja, man hätte auch gedacht, dass sie nicht so lange durchhält, nachdem sie so gepeinigt wurde von
Ike. Ja, kannst du mir das mal kurz ein bisschen erklären? Ich habe das bei Fest und Flauschig gehört und die haben es mir so angedeutet. Und ich kenne die Geschichte von Tina Turner.
Ich habe tatsächlich mal, einen Spielfilm gesehen.
Ja.
Über sie. Mit dieser ganzen schrecklichen Geschichte von Missbrauch und Ausnutzung für und kompletter Kontrolle durch ihren Mann, dieses absolute Oberschwein Ike Turner. Und wie sie sich dann halt irgendwie freigestrampelt hat. Es gibt, glaube ich, wirklich einen guten Spielfilm über sie, ihr Leben. Und daher habe ich mein Hauptwissen und dann, dass ich hin und wieder mal ein bisschen was darüber so gelesen habe, dass sie halt eben ganz schwierige abusive Start in ihre Karriere hatte Und dann aber eine sehr selbstbestimmte zweite Künstlerinnenhälfte sozusagen hatte. Viel mehr weiß ich auch nicht.
Ich bin aber noch kein bisschen schlauer. Was heißt abusive? Das kann ja alles
und nichts bedeuten. Was ich meine, dass es sozusagen sie gezwungen wurde, alle möglichen Dinge zu machen, sie keine Mitsprache hatte, er alles kontrolliert hat, alle Finanzen kontrolliert hat und sie halt ständig gezwungen hat, aufzutreten, weiter. So ähnlich wie Peter Graf oder... Mhm. Ich glaube, Peter Graf hat einfach eine Steuer hinterzogen, ne? Aber wahrscheinlich hat er auch Steffi ordentlich gepusht. Kann ich mir auch über vorstellen. Ihre Grenzen hinaus. Also so eine typische, wie es sonst so von ja, Vätern oder so.
Okay.
So eine schlimme Story.
So eine Soccer Mom.
Nee, Ike Turner war eine Soccer Mom.
Das sind, glaube ich, nochmal andere Exemplare.
Ja, ich erinnere mich, ich war früher mal im Tennisverein.
Ja, natürlich.
Natürlich.
Klar, deine Oma hat im Pool, da passt, warst du natürlich im Tennisverein.
Passt voll in mein persönliches
Profil. Wenn du gerade nicht golfen auch warst, hast du Tennis gespielt.
Ich gehe auf Adelshochzeiten und spiele Tennis.
Da kommt das, hast du dir das von im Nachnamen aber sowas von verdient.
Habe ich mir verdient. Und das war so krass, weil ich war halt echt so ein kleiner Spaddel da. Und dann haben wir so erste Turniere gespielt und das war mir immer unangenehm. Ich wollte weder gewinnen noch verlieren. Ich fand dieses ganze Kompetitive damals schrecklich. Weder gewinnen noch verlieren. Ich erinnere, dass da so ein kleiner Junge war, gegen den ich spielen musste im Turnier. Und der war halt so, dass ich irgendwann rausgefunden habe, dass ich einfach immer, der ist immer einen Aufschlag gemacht, ist ein Stück ans Netz gekommen und ich konnte einfach immer den Ball über ihn rüber spielen. Und ich habe das einfach, es war sozusagen der einfachste Schlag und ich konnte das einfach jedes Mal machen, bis ich gewonnen hatte. Und er hat sich immer wieder, ist er da gelaufen. Das hat mir so leid getan. Ich fand es so schrecklich. Ich habe diesen Sieg gehasst. Und genauso mochte ich aber auch nicht gerne verlieren und wollte einfach nicht gegen andere Leute antreten. Ist heute ganz anders. Auf jeden Fall liefen da damals, und es war halt für mich alles so ein Spiel. Also ich bin da hingegangen, habe ein paar Bälle gehauen, weil da waren nette Leute, es war irgendwie schön, wir waren immer draußen. Und dann kamen da so merkwürdig angezogene Mütter, so ganz in weiß mit großen Taschen und haben so zu völlig unbedeutenden Spielen von ihren kleinen Kindern sich an den Rand gesetzt und mit einem Eifer und Geifer und angefeuert und mitgezittert um jeden Ball. Und es ging um nichts. Es ist so, als wenn ich irgendwie auf dem Spielplatz gehe und meinen Kindern beim Spielen zugucke und sage, du schaffst die Rutsche, los, streng dich an, schneller. So war das.
Ja, aber solche Eltern gab es im Fußballverein auch,
die ja, aber,
unangenehm aufgefallen
sind. Ja, natürlich.
Sind bei das ist Spielen.
Ja, und das ist ein, du hast erzählt, dass du im Fußballverein warst, ohne das Spiel verstanden zu haben.
Ja.
Aber es war mir da, also natürlich, das ist das Klischee und man kennt das, aber mir hat es damals so leid getan für diese Kinder. Weil denen das alles so kaputt gemacht hat und die so einen Druck gespürt haben von Anfang an. Und ich konnte das einfach nicht verstehen. Meine Eltern haben sich, glaube ich, nie ein Spiel von mir angeguckt.
Das ist das andere Extrem.
Hingebracht und abgeholt. Also weiß ich nicht, ich kann mich nicht daran erinnern, wie da zu dem Turnier gefahren und da sind meine Eltern nicht dabei gewesen. War auch ein bisschen geil. Dann setzt du dich in den Bus, fährst mit den Leuten dahin, spielst dann ein paar Spiele und hinterher treffen sich alle in so einem riesen Raum und es gibt mega viel Spaghetti. Und dann werden so Pokale verteilt, schon eine unwirkliche Parallelwelt. Ich habe das dann aber auch schnell sein gelassen, weil ich dieses ganze Vereins, ich konnte das alles nicht. Ich habe Judo versucht.
Hast du mal Mannschaftssport gemacht?
Nicht im Verein. Nee.
Tischtennis, das ist etwas,
Kajak.
Ich habe ja viele verschiedene Sachen ausprobiert, unter anderem auch Kajak und Kung-Fu und auch Tennis und Fußball. Aber dann habe ich ja aufgehört, habe ich schon mal erzählt, weil ich war oder bin ein 86er Jahrgang und Matthias Hoffmann, wie alle Leute wissen, früher mein bester Freund, ist im Dezember 85 geboren und irgendwann waren es zu viele, dass es exakt an der Jahresgrenze geteilt wurde und dann habe ich nicht mehr weitergemacht. Ja. Weil ohne Matthias wollte ich nicht gern. Und das war F-Jugend, also früh und jung oder was kommt danach? E, selbstverständlich. Also wahrscheinlich E-Jugend. Und danach habe ich nie wieder einen Mannschaftssport gemacht. Und das habe ich ein paar Mal schon als Erwachsener gedacht, das fehlt mir, glaube ich, ein bisschen in meiner Sozialisationshistorie. So dieses Mannschaftsgefühl. Man ist ein Team, man hat ein Ziel, man gibt sich Mühe und der andere steht für einen ein und sowas. Auf so einer sportlichen Ebene. Sowas habe ich halt nie erlebt. Du wahrscheinlich dann auch nicht, wenn du das in dem Verein gemacht hast. Und ich frage mich, ob man dadurch so ein bisschen was verloren hat. oder etwas verpasst hat.
Also mir liegen, glaube ich, Einzelsportarten mehr, weil ich diesen Duellcharakter so toll finde. Mhm. Also damals halt nicht, habe ich gerade gesagt, ich mochte nicht gewinnen, aber inzwischen ist das, was mich vor allen Dingen reizt, dass es nur an dir hängt und dass es wirklich eins gegen eins ist und so dieses Direkte.
Vielleicht solltest du anfangen zu fechten, wenn deine Schulter nicht mehr wehtut.
Ja, genau. Mache ich.
Ich feuer dich auch an, also, mit so einer Soccer-Mom.
Du
schaffst das! Das ist ein Lappen!
Und
im Training.
Gegen den Trainer.
Der kann doch nix.
Aber ich habe neulich mal zugeguckt bei meinem Patenkind beim Hallenhandball. Und es war schon auch so, dass ich gedacht, genau was du gerade gesagt hast, vielleicht habe ich da was verpasst. Aber andererseits behagt mir auch gerade dieses Team-Ding nicht so. Es hat auch wieder dieses von dieses gemeinsam und so. Und ich mag ja auch Menschenmassen nicht. Und auch dieses, ja, ich habe da immer schon ein Problem gehabt mit so Uniformität und gemeinsam. Das hat mir immer so leichte Faschismus-Vibes gegeben. Wenn so, das ist ein bisschen überzogen, aber so leichte Vibes davon. So einfach, dass es mir nicht behagt.
Ja, ja, ja.
Und das merkt man da auch, dieses sich gegenseitig hochpushen und so zusammen und ein Trikot gegen das andere Trikot und so. Das ist irgendwie, finde ich, immer mal etwas martialischer als ein Duell. Duell ist irgendwie mehr Gentleman, Ehrenmann.
Aber ich fühle und verstehe, was du sagst und kann es auch wirklich, finde das plausibel. Aber ist das nicht vielleicht gut, dass es das gibt?
Ja, natürlich.
Weil ich glaube, viele Menschen
haben
solche Grundzüge in sich und haben dann beim Sport, beim Mannschaftssport, die Chance, das mal so rauszulassen.
Das gilt ja für Sport insgesamt. Das ist ja
eigentlich
das Sport ein Substitut für Krieg.
Ja, ne?
Also ein bisschen ist es so.
Also zumindest teilweise. Ja.
Und gleichzeitig ist es ja so toll, dass in Sport dennoch und auch in Mannschaftssport ja ganz viel sowas wie Werte vermittelt werden von Fairness und von Ehrlichkeit und so. Ja, One Love binden. Es gibt natürlich auch in ganz vielen Sportvereinen Probleme mit Machtmissbrauch durch Trainer und durch also ganz üble Geschichten. Aber im Grundsatz ist das toll und natürlich kann es auch sein, dass meine Einstellung auch daher rührt, dass ich nie einen Vereinssport gemacht habe. Ich habe dann später mal im Hochschulsport Volleyball gespielt, 2 Semester, aber das ist halt eher so, wenn du mit Freunden spielst, hast du nicht dieses. Und gerade dieses, man tourt dann durch die Gegend und macht so Punktspiele. Ich habe auch mal, dann haben wir so Ausfahrten gemacht, als ich im Paddelverein war, wo wir dann gemeinsam in so einem Drachenboot waren, wo halt alle in Sync sein müssen. Das ist auch ganz geil. Wo du halt, da merkst du, egal, ob du noch kannst oder nicht, du musst. Weil da vorne halt einer trommelt und weil du, wenn du nicht mitpaddelst in der richtigen Geschwindigkeit, du halt den anderen in die Quere kommst. Und das ist halt, wenn du irgendwo auf der Elbe zwischen den Wellen bist, gar nicht so ungefährlich. Und dann musst du durchziehen. Und das ist schon auch spannend, weil du halt wirklich als Teil einer Maschine funktionierst und keine Selbstbestimmung mehr hast, was eine interessante Erfahrung ist.
Ja, verstehe.
Und dann sitzt du abends mit denen am Feuer und grillst dir noch eine Wurst oder was. Und das war schon auch schön. Ja, aber es ist alles doch eher, ich guck da mal rein und es ist nicht wirklich meine Welt.
Ja, man muss auch dazu sagen, es ist ja auch mit einer riesigen Glückssache verbunden, dann auch wirklich Menschen um sich rum zu haben in der Mannschaft, die man auch wirklich alle cool findet und mag. Und das ist ja eine außerordentlich große Herausforderung, gerade wenn man älter schon ist und weniger tolerant. Also das, ich spreche für mich, da hätte ich mich als Kind besser reinfühlen können oder als Jugendlicher. Jetzt habe ich doch etwas höhere Ansprüche an mein Umfeld.
Ja, und es ist nicht nur die soziale Komponente, die total wichtig ist und immer wichtiger wird, sondern auch die, also wenn man sich überlegt, mit was für Leuten man in der Grundschule super gut befreundet war und einfach gemacht hat, weil sie da waren, mit denen man sich heute wahrscheinlich nie connecten würde. Es ist auch noch die Konkurrenzkomponente, weil du ja auch innerhalb eines Teams, obwohl du gemeinsam bist, ja auch immer noch musst du dich beweisen, willst du besser sein als andere, willst du nicht der sein, der das verliert, machst du vielleicht noch andere runter oder wirst runtergemacht. Das sind alles so Dynamiken, die mir nicht behagen.
Um solche Dynamiken mal schön dargestellt zu sehen mit einem fantastischen Humor und auch einer fantastischen dramatischen Note, ist die Serie Ted Lasso sehr zu empfehlen.
Ja, ich möchte auch wirklich gerne gucken, aber ich habe kein Apple TV. Mir macht ein bisschen Sorge, dass der Ausschlag so gering ist. Macht nichts, oder?
Macht gar nichts.
Okay, dann will ich das nicht weiter thematisieren hier. Muss nicht eure Sorge sein da draußen an den Ohrmuscheln.
Das ist der einzige Ort, wo man sich darüber sorgt, wenn der Ausschlag gering ist. Normalerweise würde man sich eher sorgen, wenn ein Ausschlag groß ist. Um mal kurz den medizinischen Gag reinzupflichten.
So, Sommerthema. Ganz kurzer Mini-Verwirrtheits-Rant über Eisbecherpreise. Du bist wahrscheinlich nicht vertraut mit Eisbecherpreisen, weil du dir wahrscheinlich einfach nur eine Kugel Zitrone und eine Kugel Schokolade kaufst.
Ich kaufe mir gar kein Eis.
Du isst insgesamt wenig Eis, aber wenn, dann irgendwie sowas, vermute ich mal.
Ja, aber das ist Jahre her, dass ich das letzte Mal Kugel-Eis gekauft habe.
Es gibt Eiskugelpreise, dann hast du irgendwie Kugel 1,20 oder so und dann zahlst du für Sahne, wenn du willst, auch nochmal und für Streusel auch nochmal und für Soße auch nochmal.
Ja.
Und dann gibt es immer so eine Waffel mit drei Kugeln, Sahne, Streusel, Soße für ein bisschen weniger, als wenn du es einzeln addierst. Und dann gibt es die Becher, die besonderen Becher. Und die turnen mich manchmal total an, weil ich denke, ich will nicht nur so ein profanes Eis, ich will mal so einen richtig tollen Becher haben. Und am Ende sind diese Becher aber eigentlich die Kugel Eis mit der Sahne und der Soße und Streuseln und kosten das Doppelte.
Das Doppelte wirklich?
Es ist teilweise eklatant. Da hast du irgendwie jetzt in die Preise dann so für diese eine, zahlst du dann 5,50? Ja, nicht das Doppelte. 5,50 vielleicht für so drei Kugeln mit Dings. Und wenn du den Becher holst, zahlst du aber 7,50 oder 8 Euro.
Das ist nicht ansatzweise das
Doppelte. Aber es ist auf jeden Fall ungerechtfertigt viel mehr. Und natürlich ist es geil, wenn du dir einen mit Früchten bestellst und was Besonderes. Aber ich habe das Gefühl, dass die das einfach nicht wirklich durchdenken. Das ist so gewürfelt. Das ist sozusagen, die sagen, unsere Becher sind so teuer und das ist so teuer, aber das System dahinter ist nicht konsistent.
Na, das ist wie früher bei McDonald's, als es die Basics für 1 Euro gab.
Ja.
Cheeseburger 1 Euro, 2 Cheeseburger 2 Euro, ein Doppelcheeseburger 2,49 Euro.
Ja. Dann könnte man sich den immer selber zusammenbauen.
Habe ich immer gemacht. Ja. Was passiert denn, wenn du im Eisladen dir genau die Zutaten nacheinander bestellst, wie sie im Becher?
Ja, das ist günstiger.
Hast du mal gemacht?
Nein.
Mach mal.
Ja.
Hast du das System ausgetrickst?
Ja, und das ist zu eklatant. Bei den McDonald's, das kann ich sozusagen noch verstehen, dass sie sagen, machen so bestimmte Burger günstiger und dann, das ist schon Quatsch.
Aber es ist buchstäblich an zwei Cheeseburgern, weil du halt einmal Brot mehr hast.
Vor allen Dingen ist es auch wirklich kein Unterschied, ob du ihn dir selber zusammen.
No Unterschied.
Hast du recht. Das ist auch ein kleines Loophole.
Ist ja nicht mehr. Das ist ja alles wieder teurer geworden.
Aber dass es so unausgegoren ist, und das ist dann immer so, dann denke ich manchmal, so alle 70 Male, die ich mir Eis hole, also alle 3 Jahre, okay, so oft hole ich mir auch nicht Eis, gönne ich mir mal so einen Eisbecher und jedes Mal bin ich wieder enttäuscht, weil ich möchte gerne mal vor so einer Eisbude sitzen und so einen richtig schönen Becher essen.
Ja, aber dann mach das doch tatsächlich mit dem so bestellen, wie das, was du weißt, merkst du sowas doch.
Ja. Ich habe vielleicht auch einfach die falschen Becher bestellt und dann ist es enttäuscht. Vielleicht muss ich dann einfach so ein mega Fruchtexplosionsding nehmen.
Ach, die haben auch einfach noch zusätzlich nicht gut geschmeckt. Die waren nicht nur.
Ja, das war. Ich habe halt irgendwie so ein.
Bestandteile?
Nuss-Schoko-Becher oder so und dann war es aber. Ach, es ist einfach. Also da müsste einfach mal jemand durchgehen, weil du könntest es ja locker machen. Und wenn du die irgendwie ein bisschen geiler machst mit anderen Zutaten oder anderen Kombinationen, dann kannst du auch von mir aus das Geld entsprechend anziehen. Aber ich finde sozusagen das Missverhältnis zwischen, ich habe gar nichts Geileres, weil ich möchte mir was gönnen, ich möchte viel Geld ausgeben, um mir ein geiles Eis, und dann habe ich es nicht mal. Das ist das Problem.
Was ist teurer, wenn du dir einen Shot Rum und ein Glas Cola an der Bar bestellst oder ein Cuba Libre? Weißt du das?
Ich würde sagen, Cuba Libre.
Ist teurer. Kannst du ja auch selber zusammenmixen.
Ja, hast du recht. Das ist, glaube ich, ähnlich. Die sagen dabei, einfach, das ist ein Longdrink, die kosten halt so viel.
Ja.
Und die prüfen, die gegenchecken das nicht. Das sind so Leute, die haben so, ja, ich habe hier irgendwo eine Bar und ja, hier mach mal meine Preise.
Du zahlst dafür, dass die Menschen, die dich bedienen, im Kopf haben, was sich hinter diesen also es ist ja viel leichter für dich zu sagen, ich hätte gern einen Eisbecher Pinocchio, als alle einzelnen Zutaten zu nennen.
Das stimmt.
Und du zahlst für den Luxus, weniger sagen zu müssen. Ja. Und gleichzeitig bezahlst du den Menschen, der das macht.
Ja, das finde ich sogar auch okay, wenn das so ist.
Ja.
Aber es ist bei Eisbechern, klafft es zu heftig auseinander. Das ist eigentlich, glaube ich, mein einziges Problem.
Okay. Ja, dann probier doch mal die Variante, die einzelnen Sachen zu bestellen. Ich bin bei Eis leider echt leidenschaftlich.
Ich will gar nicht Geld sparen. Ich will einen geilen Eisbecher. Und ich kriege ihn einfach nicht.
Okay, dann musst du wirklich mal vielleicht andere Eisbecher probieren. Ja. Oder dich mit dem Gedanken auseinandersetzen.
Das Eis einfach nicht so geil.
Vielleicht gibt es keine geilen Eisbecher.
Ja, vielleicht.
Vielleicht hast du Vorstellungen und Erwartungen, die nicht erfüllbar sind von der Realität.
Vielleicht das ist das schlecht. Ja, das könnte sein.
Was wünschst du dir? Wie muss der sein? Was muss passieren?
Was in deinem Kopf? Muss irgendwie ein bisschen verzaubert sein. Ich muss irgendwie verschiedene geile Geschmackskomponenten haben. Und ich kann es nicht sogar. Ich glaube, es muss vor allen Dingen richtig schön aussehen.
Okay. Wie auf diesen vergilbten Karten.
Ja. Ja, die sehen meistens auch nicht so gut. Nee, die sehen meistens krass, so scheiß Sprühsahne aus. Und ja, da sehen die in echt sogar noch besser aus.
Und bei Eisbecher Pinocchio tatsächlich mit so einer lieblosen Waffel so vorne dran gesteckt für die Nase.
Ja, der ist richtig scheiße.
Ja.
Ähnlich gelagertes Problem im Sinne von Missverhältnis sind Papiertüten beim Einkaufen.
Ja.
Die ja jetzt meistens die Plastiktüten ersetzt haben. Weil ich finde, also ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass ich Steine einkaufe. Aber ich finde eigentlich, dass Reißfestigkeit in einem adäquaten Verhältnis zum Volumen stehen muss.
Mhm.
Das heißt, ich möchte einfach keine Tüte haben, die ich nur halb oder ein Drittel voll machen kann.
Aber hängt es nicht da ein bisschen davon ab, was drin ist? Also wenn irgendwas so Feuchtigkeit abgibt zum Beispiel?
Ja, erstmal Feuchtigkeit abgesehen, aber na klar, wenn du jetzt sozusagen nur ein Liter Tetrapacks da reinpackst, dann ist es was anderes, als wenn du nur Chipstüten und Toastpakete reintust. Aber wenn ich einen normalen, gemischten Einkauf habe, dann kann die Tüte, darf die Tüte nur so groß sein, dass ich sie voll machen kann.
Ist dir schon oft eine Papiertüte gerissen?
Ja, neulich gerade wieder.
Okay.
Also eigentlich kriege ich es immer hin, weil ich das schon mit einkalkuliere und die entsprechend so mache, dass die vom Gewicht her passen. Aber neulich habe ich mich irgendwie um eine Tüte verschätzt und dann war es. Und dann dachte ich, ja, es könnte gleich gerade so klappen. Und dann hat es gerade nicht geklappt. Und dann habe ich die an die Fahrradlenker gemacht. Das ist übrigens auch eine Frage, die ich habe. Ich habe immer den Eindruck, wenn ich die Tüten selber trage, reißen sie nicht so leicht, wie wenn ich sie an Fahrradlenker halte, weil ich das Gefühl habe, der Fahrradlenker ist unnachgiebig.
Wo reißt sie es? Reißt die Tüte?
Unten.
Auf dem Boden sozusagen. Ja.
Ich habe sozusagen das Gefühl, der Fahrradlenker, dem ist es einfach scheißegal, was da dran hängt. Der ist stur und starr und fest und ich hänge das an und das da unten ist so, nein, lass mich nicht los. Und der Fahrradlenker sagt, fuck you. Und ich kann so ein bisschen nachgeben, ein bisschen Bewegung reinbringen, mitschwingen und so. Ich weiß nicht, ob es physikalisch irgendwie sinnvoll ist.
Naja, ja, weiß ich auch nicht, ob das auch wirklich einfach stimmt, was du da sagst, oder ob das nur dein Gefühl.
Nur mein Gefühl, also es ist mein Gefühl, vielleicht
schon. Und vor allem man bräuchte ja sozusagen die Gegenprobe mit einer Tüte mit dem exakt selben Inhalt, um das überhaupt überprüfen zu können.
Und exakt selben Reißfestigkeit.
Ja.
Was wahrscheinlich auch anders ist,
weil. Das sind zu viele Variablen.
Ja, das anderes Recyclingpapier, was da drin liegt. Das eine hat ein Kicker-Sonderheft im Henkel, das andere hat nur so eine Rolle Klopapier.
Ja. Kicker-Sonderheft.
Stabiler.
Kaufst du bald?
Kaufe ich nicht, nein.
Nein? Okay.
Ich früher geliebt. Auf jeden Fall ist mir das denn, ich habe es an Fahrradlenker gehangen, habe es geschoben und war da gerade an der.
Geschoben auch noch,
ja, nicht mehr gefahren. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich wollte gerade aufsteigen.
Mhm.
Und in dem Moment reißt die Tüte. Und dann so mit, und zwar genau auf der U-Bahn-Brücke Langhornmarkt, weißt du? Wo es diesen völlig bescheuerten, nicht existenten Fußweg gibt, weil neben dem Fahrradweg direkt der Bus hält. Und da waren richtig viele Leute, die auf den Bus gewartet haben. Und es macht Rums und es kracht und ich musste so lachen, weil das so bescheuert war. Und kein anderer, also alle gucken, glotzen, wirklich alle glotzen.
Mhm.
Und es ist weder, gibt es irgendwelche Beileidsbekundungen oder mitfühlende Blicke, noch steigt jemand in die Belustigung ein. Es sind einfach nur leere Gartenzwerge, die da stehen. Kannst du alle umtreten und keinen stört. Und dann kam ganz netter, ich würde mal sagen Schüler, Oberstufenschüler, und war total emsig dabei zu fragen, ob er mir irgendwie helfen kann oder wie ich das jetzt nach Hause kriege und so. Da hat er mir geholfen, das aufzusammeln. Ja, und dann hatte ich nur noch eine Tüte für den ganzen Scheiß.
Oh,
statt zwei.
Stimmt. Ist irgendwas kaputt gegangen von dem, was du
gekauft hast? Nichts. Was habe ich dann gemacht? Ich habe noch mehr in meinen Rucksack gestopft. Ich habe noch was auf meinen Gepäckträger gestopft. Den Rest in die volle Tüte und habe die Tüte dann von unten angefasst und dann mit der sehr schweren Tüte sehr weit den Weg mit dem Fahrer nach Hause geschoben.
Ich habe mich immer schon gefragt, bei
Kevin... Hätte ich auch zurückgehen können und mir noch zwei Tüten holen können.
Bei Kevin allein zu Hause geht er auch irgendwas einkaufen.
Beide Tüten reißen gleichzeitig.
Beide und zwar in der exakt selben Sekunde. Wie ist das möglich?
Wie haben Sie das filmerisch gemacht?
Unwahrscheinlich, dass das passiert. Mir fällt zum ersten Mal auf, wie unrealistisch dieser Film ist.
Ja. Wegen dieser Szene.
Der Rest geht eigentlich.
Das war nur für den visuellen Gag. Aber ich habe die Szene sofort vor Augen. Ist filmerisch geil gemacht, geframed. Ist gut.
Ja. Oder einfach ganz oft gesehen.
Ja, wahrscheinlich auch. Aber ich glaube, das ist auch eine einfach. Das kannst du dir so als Bild vorstellen und es sieht gut aus. Ist das New York oder nee, ist es zu Hause?
Das ist zu Hause, ja.
Aber es ist irgendwie
ein bisschen. New York ist ja im Hotel.
Ja, genau, da muss er nicht einkaufen.
Da macht das Tim Curry für ihn. Ich möchte dir ein schönes Gefühl machen.
Hast du irgendwann in den letzten 10 Jahren Kevin allein zu Hause gesehen?
Ja, bestimmt.
Ist er gut?
Ja.
Ich habe den als Kind wirklich richtig toll gefunden.
Ja, also wahrscheinlich nicht mehr so, wie du ihn als Kind gefunden hast, aber den kann man auf jeden Fall gut gucken. Und als Erwachsener sieht man einfach, dass bei ungefähr 4/5 aller dieser Booby-Traps, also dieser Fallen, die er für die Einbrecher da aufbaut, dass die in echt einfach gestorben
sofort
werden.
Sofort tot werden.
Ja. Ist mir als Kind, habe ich da mir keine Gedanken drüber gemacht. Aber wenn man eine Treppe hochgeht und von oben wird mit Schwung ein Bügeleisen an einem Seil mit großem Schwungbereich.
Nee, das sind diese Tonnen, diese Fässer. Das Bügeleisen kriegt da unten durch die Müllklappe oder die Wäscheklappe auf den Kopf.
Richtig, und dann gibt es ja auch noch die Bowlingkugel, die hinterher fällt.
Ja.
Also, da werden so viele Schädelbrüche. Der verbrennt dem einen den Kopf und die Hand, weil der Türknauf erhitzt ist.
Gibt's auch irgendwie so, das ist so eine Comic-Szene, wo man richtig das Skelett kurz sieht? So
das ist New York,
okay. Glaube
ich.
Ja.
Da vielleicht auch nicht, aber ich glaube ja. Ja, also.
Gut sind auch die vereisten Treppenstufen, wo er so richtig glatt ausrutscht und auf den Hinterkopf knallt. Ja,
auch das Todesgefahr für beide. Die feuchten.
Man sollte vielleicht so einen Death-Count von Kevin allein so ausmachen.
Es gibt die beliebte Internet-Theorie, dass Kevin McAllister, als er erwachsen wurde, der Typ ist, der bei Saw die ganzen Fallen baut. Weil das halt so ein krasser Psychopath ist, der als Kind schon versucht hat, die feuchten Banditen zu töten. Auf kreative Art und Weise. Und das hat er einfach weiterentwickelt und zum Hobby gemacht.
Die feuchten Banditen.
Die feuchten Banditen.
Joe Pesci und...
Den anderen weiß man immer nicht.
Marv.
Joe Pesci und Marv.
Du möchtest mir ein gutes Gefühl machen.
Ich möchte dir ein sehr gutes Gefühl machen. Und zwar, indem ich dich erneut auf ein wunderbares Lebensprivileg hinweise, was man sich vielleicht auch wieder nicht so bewusst macht. Und das Bewusstmachen vielleicht dazu beiträgt, sich gut zu fühlen. Du bist, wie du schon mal gehört hast und wie ich schon oft gesagt habe, mein bester Freund. Und ich habe die arrogante Annahme, dass du das umgekehrt genauso sagen würdest. Und nun ist es so, jetzt schon seit einem halben Jahr, also anders, ganz davon abgesehen, dass wir es sehr gut geschafft haben, den Kontakt beizubehalten, auch wenn wir unterschiedliche Leben führten und führen, ist das irgendwie nie, außer dieser einen kurzen Phase mit Anfang, Mitte 20, nie abgerissen.
Ja.
Seit 2002.
Ja.
Mit dieser kurzen einjährigen Unterbrechung. Seit mehr als 20 Jahren. Und das allein ist ja schon ziemlich cool. Das ist
bemerkenswert.
Das ist bemerkenswert und viele Menschen haben so etwas sicherlich nicht. Und auch nicht in dieser Intensität und Nähe. Aber die Tatsache, dass ich jetzt einfach 25 Meter von dir Luftlinie entfernt wohne, das ist so krass. Es gibt doch so viele, man hört doch so oft von Freundschaften, da die wohnen in unterschiedlichen Städten oder gar Ländern und freuen sich, wenn sie sich 2 oder 3 oder vielleicht 4 Mal im Jahr sehen. Das, man fiebert darauf hin, man richtet seinen Urlaub teilweise danach aus.
Ja, wir stellen uns morgens Brötchen vor die Tür.
Und dann hat man das Gefühl, man muss dann auch irgendwie in der kurzen Zeit, die man hat, maximal viel erleben. Dadurch wird es auch irgendwie verkrampft und stressig möglicherweise. Also die Gefahr besteht auf jeden Fall. Und wir stellen uns Brötchen vor die Tür. Ich kann spontan sagen, mir passt morgen gut. Du sagst, mir passt morgen noch nicht. Ich sage, okay, ich bin 30 Minuten da.
Ja.
Und dann bin ich einfach da. Und es ist nicht nur diese Idee einer super engen Freundschaft, von der man dann irgendwie Wochen und Monate lang zehren muss, weil man nichts Neues bekommt, weil man eben halt nicht das Privileg hat, so viel Zeit miteinander verbringen zu können, sondern es kommt immer mehr dazu.
Ja, richtig.
Und zwar in einem sehr regelmäßigen Rhythmus.
Ja.
Und auch.
Und es ermöglicht halt auch irgendwie andere Arten von Kontakt noch.
Ja.
Also einmal sowas wie zwischendurch mal kurz, man trifft sich auf der Straße, aber auch irgendwie, wir sind gerade im Garten, wollt ihr
irgendwie
rüberkommen?
Das sind nicht meine Lieblingsmomente.
Was?
Kurz mal eben auf der Straße, ungeplant. Da bin ich auch
nicht drauf eingestellt.
Bin ich nicht drauf eingestellt, das passt mir vielleicht nicht so richtig in meinen Ablauf rein.
Ja, dann hast du Stress, weil du dann statt 45 Minuten, wie du dachtest, nur noch 43 Minuten für das hast, was du dann nicht machen willst.
It's funny, cause it's true. Das ist nicht rational, aber
ja, so da sind wir einfach sehr unterschiedlich, das kann ich verstehen. Das war auch in unserer WhatsApp-Gruppe, die wir haben mit allen Nachbarn hier, also mit uns sechs, wo meine Frau irgendwie geschrieben hat, wer will noch Kuchen haben?
Um ungefähr 17:50 am Abend, muss genau. man dazu sagen.
Die haben halt gerade Kuchen gebacken, weil wir haben Rhabarber im Garten. Wir wollten die Rhabarberkuchen machen, dann war es aber zu wenig Rhabarber, dann haben sie stattdessen welchen gekauft und Rhabarber-Erdbeerkuchen gemacht. Und dann waren die Kinder total begeistert und wollten auch welchen rüberbringen, weil dann meine Tochter gesagt hat, du und ja noch unsere anderen Nachbarn hatten gerade Geburtstag, ich bringe dir noch eins rüber mit einer Geburtstag, dann sind wir noch im Keller gelaufen und haben Geburtstagskerzen geholt.
Süß.
So, und dann hatte meine Frau geschrieben, wer will denn jetzt noch irgendwie jetzt Kuchen haben, wer Lust hat, könnt ihr euch holen oder später oder sonst was. Dann hast du nur geschrieben, bei uns steht jetzt Abendbrot an. Meine Frau konnte halt mit der Information gar nichts anfangen, weil sie nicht wusste, was das bedeutet.
Ich habe gesagt, Zitat, bei uns steht gleich das Abendbrot auf dem Tisch/Programm.
Ja, genau.
Also die Wortwahl ist wichtig.
Sie konnte aber nichts anfangen, weil sie nicht wusste, heißt das lieber jetzt ganz schnell, weil wir gleich Essen rüberbringen oder cool, das passt dann zum Nachtisch oder jetzt nicht, aber dann später oder was heißt das denn? Und dann hast du nur geschrieben, kein Kuchenbedarf. Weil ihr einfach sagt, jetzt ist das Essen und das Essen hat die Menge, die wir uns vorher überlegt haben und dann ist vorbei.
Also ich muss einschränkend dazu sagen, erstens, das bin vor allem ich.
Ja.
Meine Frau wäre durchaus dabei gewesen. Allerdings, jetzt zitiere ich sie, wieso haben die denn Rhabarber da reingemacht? Also da hat der Rhabarber dazu geführt, dass sie da keinen Bock drauf hatte.
Rhabarber so geil ist.
Ich weiß gar nicht genau, was das ist.
Kannst du gleich noch ein Stück haben.
Ich möchte, das ist nämlich das Zweite, ich esse halt keinen Kuchen.
Aber du hast mal gesagt, du isst alles, was man dir hinstellt.
Ja, aber...
Und dadurch lernst du neue Sachen kennen, das ist der Schlüssel.
Ja, aber ich habe nun wirklich gar kein Bedürfnis, Süßigkeiten kennenzulernen. Das
ist keine Süßigkeit, das ist Kuchen.
Das ist eine Süßigkeit.
Das ist süß. Aber es ist vor allem sauer.
Und es macht nicht satt. Und wenn, auf schlechte Art und Weise, das sind Kalorien, die ich mir sparen kann und ich brauche das nicht. Was lachst du denn?
Ich lache darüber, dass du sozusagen so die Gesundheitskarte spielst, aber gleichzeitig halt hier einfach hier so dein Püllekin reinballerst.
Und meine Salami-Pizza immer bestellst bei Smileys mit extra Käse.
Und noch eine durchziehst hier.
Ja, das macht alles überhaupt gar keinen Sinn. Das
aber vielleicht sagst
aber
du auch,
trotzdem kann ich ja
vielleicht sagst verzichten. Du auch, das ist dir wichtig, dass dein Genussmittel, dann sparst du an anderer Stelle, wo du es nicht brauchst.
Genau so ist es nämlich. Und ich habe in meinem Leben noch nie Kuchen oder Torte gegessen, wo ich irgendwie so denke, boah, darauf kann ich nicht verzichten. Kann ich extrem gut drauf verzichten. Tut mir gar nicht weh.
Ich hab kann ich auch gut auch
zum,
das ist ein typischer Fall von das geiles Extra.
Ja, nicht in meiner Welt nicht mal geil. Es ist ein Extra, was ab und an irgendwie ganz, ganz gut ist, aber was man halt nicht braucht. Es ist wie Eis. Ist genau wie Eis. Ich brauche kein Eis.
Ich würde keine viel eher auf Eis als auf Kuchen verzichten.
Ich kann auf beides exakt gleich
so gut verzichten. Kuchen. Oh, es gibt so geilen Kuchen.
Ich kenne keinen geilen Kuchen, aber ich habe auch kein Interesse
daran. Aber auch wenn du Kuchen gut fändest, wäre wahrscheinlich einfach das nicht der passende Zeitpunkt gewesen.
Auch das, für mich, sage ich nochmal, stimmt es zu 100%. Ja. Weil Kuchen, danke Mama, da mache ich dich persönlich für verantwortlich. Kuchen ist für mich, wenn überhaupt, zur Kaffeezeit. Und die ist so zwischen 3:30 und 17 Uhr.
Und ich kam dann nach Hause und meinte sie so, aber ich habe das nicht verstanden, was es bedeutet. Und dann habe ich gesagt, Tim will dir damit einfach sagen, es ist falsch, um diese Uhrzeit Kuchen zu essen.
Nein, stopp.
Stopp. Warte, es geht noch weiter. Und dann hat sie gesagt, ja, und ich sage ihm damit, nein, man kann Dinge tun, wann man sie tun möchte. Man kann auch einfach abweichen. Und dann habe ich gesagt, Nein, das stimmt. Das ist sozusagen gar nicht so, dass du, das ist irgendwie, so ist es und so muss es sein und so, sondern es ist halt einfach nach Bedarf und Geschmack und will oder will nicht und so. Die Frage war sozusagen, warum ist die Formulierung nicht, nein, wir brauchen keinen Kuchen, wir essen gleich Abendbrot und beim Abendbrot essen wir keinen. So, das war der Hinweis sozusagen. Soll ich daraus schließen, dass es jetzt falsch ist, Kuchen zu essen?
Nein, natürlich nicht. Jeder und jede darf tun, was er oder sie möchte, jederzeit. Aber, gerade wenn es um Kuchen essen geht, ist mir völlig wumpe, wann jemand Kuchen isst. Aber ich habe mir gezielt Gedanken darüber gemacht, weil ich irgendwann schon mal hier ein bisschen Ärger gekriegt habe, weil schon mal irgendeine Süßspeise angeboten wurde.
Das und auch sehr häufig hier was angeboten,
ich,
muss man
und ich sagen. Dazu geschrieben habe, bitte nicht.
Ach so, ja.
Und damit aus, also ich meine Edginess zeigen wollte, weil mir natürlich bewusst ist, dass irgendwie zu sagen, ich esse keinen Kuchen, das sorgt für großes Hallo hier und dort, wenn das Leute noch nie gehört haben.
Ja.
Um das nochmal deutlich zu machen, habe ich auf eine nette Anfrage bitte nicht geantwortet, ja. Um cool und gegen den Strom zu sein und habe nicht mir ausreichend Gedanken darüber gemacht, dass das auch verletzen kann, wofür ich mich schlecht gefühlt habe. Und deswegen wollte ich es gerne einfach anders formulieren. Ich dachte, es ist klar, wenn man...
Also, ist es ja, mir war sofort klar.
Also jetzt nicht nur, wenn man mich kennt, sondern einfach generell, wenn jetzt gleich Essen auf dem Tisch steht,
ja. Will
man auch nicht jetzt Kuchen essen.
Ja, aber und da kommt das ja noch das Nächste. Das ist sozusagen, dass wenn ich die Frage bekomme und ich würde gerade essen und würde dann auch keinen Kuchen essen.
Ja.
Ich würde vielleicht danach essen, aber vielleicht noch nicht. Würde ich sagen, ja geil, bring rüber, esse ich heute um 23 Uhr oder morgen. Aber das ist ja auch so, das habe ich ja auch gelernt, bei euch bleibt ja kein Essen über.
Nein.
Ihr esst auf,
ja.
Und was überbleibt, wird weggeschmissen oder wird, weiß ich nicht, vielleicht
selten
oder Tupperdose
sehr,
oder
sehr, sehr
da, aber auf jeden Fall, ja, aber eigentlich ist es so, dass es immer gut abgestimmt ist, wie viel da ist.
Ja, allein dadurch, dass wir HelloFresh viel essen.
Richtig.
Und das eben halt auf zwei Personen ausgelegt ist und sehr vernünftige Portionen hat, zumindest für normal viel Esser.
Ja, und wir haben halt einfach ständig zu viel, zu wenig, dann kommt noch mal was anderes dazu oder man hat was über, tut es in den Kühlschrank und isst es irgendwann. Und so hätte ich einfach den Kuchen abgegriffen und in den Kühlschrank gestellt. Aber wenn man kein Rhabarber macht, nicht auf Kuchen steht, das ist alles klar.
Ich kann dir
aber
sagen,
da sieht man, da clashen Lebensentwürfe aufeinander.
Ja, und auch Lebenserfahrung. Ich kann mir wirklich vorstellen, das hat viel damit zu tun, weil das bei mir zu Hause halt auch nie so war.
Ja.
Da gab es eine klare Essenszeit, dann wurde gegessen. Ja. Und wenn danach was über war, dann wurde das entweder weggeschmissen oder eingetuppert. Aber es stand jetzt nicht irgendwo rum,
ja, genau.
Dass man da... Also ich kann an einer Hand abzählen, wie oft ich in meinem Leben direkt aus dem Topf was gegessen habe.
Und
du kannst wahrscheinlich an einer Hand abzählen, kaum wie oft du in dieser Woche aus dem Topf irgendwas gegessen
hast. Ja, das ist auch meine elterliche Prägung.
Genau.
Denn bei uns zu Hause wurde halt einfach irgendwann gekocht,
wenn
es gerade passte. Und dann stand irgendwo Essen rum und dann hat sich jeder irgendwann genommen oder gemacht, was er wollte. Also klar, gerade als wir kleiner waren, hatten wir auch noch mehr so ritualisiert und so Abendbrot. Und manchmal ist es ja auch schön, wenn man sagt, jetzt wollen wir gemeinsam was machen. Aber es war nicht so jeden Tag, sondern immer nach Bock. Und ganz häufig waren dann Reste über und die standen da in der Küche. Und das ist die schönste Erinnerung, ist immer so um Weihnachten rum oder auch sonst am Wochenende, wenn wir so ein richtig geiles Essen hatten und ich runtergetapert bin, entweder nachts oder früh am Morgen in die Küche und den Ofen aufgemacht habe, war da so eine Auflaufform mit Essen und ich so mit so einem Löffel aus der kalten Auflaufform direkt gemampft. Und mein Bruder ist noch krasser, eine typische Körperhaltung meines Bruders, die einfach so oft passiert ist, wie ich ihn sehe, wie er über Töpfen auf dem Herd meiner Eltern hängt mit einem Löffel und schaufelt. Also das ist wirklich bei uns so, so krass, auch ich weiß, auch ungewöhnlich doll, dass ich halt in die Richtung anything goes anytime, es gibt auch keine Trennung zwischen Abendbrot und Frühstück und alles geht durcheinander, man kann zu jeder Zeit jedes alles essen. Das,
Ja, und ich bin aufgewachsen mit, es muss auf jeden Fall gefrühstückt werden, bevor man zur Schule geht. Das war Gesetz.
Meine Eltern auch versucht, aber wir haben rebelliert.
Sobald, ich habe auch lange rebelliert, aber ich hab
hast du nicht immer Äpfel durch die Gegend geworfen?
Na, ich habe jeden Tag einen Apfel mit zur Schule bekommen und ich habe von, also 5 Äpfel pro Woche, davon habe ich vielleicht einen gegessen, 2 verschenkt, einen weggeworfen, einen vergessen für 5 Wochen.
Ja, jetzt hast du mal genau so erzählt.
Genau. Das trifft eigentlich ganz gut. Dann hatte meine Mutter hat auch, meine Mutter hat einfach immer straight dieselben Sachen, also die gleichen Sachen gekauft, gleiche Marken.
Ja.
Hat man irgendwas ausprobiert, dann fand man das gut und dann dann war das einfach das Ding. Früher klassischerweise Trinkpäckchen, wir sagen Sunkist, es heißt Sunkist.
Ich habe auch Sunkist gesagt.
Ich, alle deutschen Kinder haben, glaube ich, Sunkist gesagt. Und dann war das einfach, das wurde dann einfach jede Woche beim Wocheneinkauf bei Aldi immer wieder, oder bei Tom, genannt Tom, yeah, von meiner Mutter. Ich gucke jetzt immer zum Mikrofon, wenn ich meine Mutter direkt anspreche, weil ich weiß, dass sie hört.
Sie da drin sitzt.
Sie sitzt im Mikrofon und ist stille Lauscherin. Und manchmal haben sich so Sachen eingefahren, die gar nicht mehr nachvollziehbar waren und überhaupt gar nicht gut. Zum Beispiel, ich habe immer schon gerne Kakao getrunken. Das, yeah, hat sich bis heute nicht geändert. Und meine Mutter hat mir dann auch jeden Tag einen Kakao mitgebracht. Und irgendwann hat sie dann einfach, weil sie sich wahrscheinlich vergriffen hatte, einen Sojakakao.
Yeah.
Und danach war es jahrelang ein Sojakakao, weil dann, yeah, war es einfach so drin, hier steht Kakao für, yeah, das Kind, los, weiter geht's. Nicht drüber nachgedacht. Da habe ich 5-mal sagen können, bitte kein Sojakakao mehr. Dann stand wieder Sojakakao da.
Ich habe auch früher häufig solche Kämpfe geführt mit welches, aber das ist ja auch, ich kenne das jetzt auch von der anderen Seite. Mein Vater kauft einen für 4 Personen, das ist der Einzige, der eingekauft hat. Immer mega viel, wir waren heranwachsende Jungs, wir haben alles in uns reingeschlungen. Und dann natürlich immer, oh, du hast schon wieder die falsche Sorte gekauft. Aber wie kannst du denn, du musst, so, muss er sich alles immer anhören.
Zusätzlich wurde einmal die Woche ein Essenswochenplan geschrieben. Entsprechend eingekauft und abends Gesetz 18:30 Abendbrotzeit, also Abendbrot unter der Woche, ne? Weil man hat ja mittags gegessen, wenn man aus der Schule kam, entweder bei meiner Mutter oder bei meiner Oma. Und abends dann 18:30 Abendbrot unter der Woche und am Wochenende gab es dann immer nur 2 Mahlzeiten, spätes Frühstück und warmes Essen.
Jetzt ist ja die Frage, 2 Fragen stellen sich mir. Erstens, was ist die Funktion davon? Ist das Kontrolle, Struktur und Sicherheit und Struktur im Sinne von, man muss nicht on the go Sachen entscheiden, man muss nicht spontan sein, man muss nicht kreativ sein. Man hat einfach Sicherheit, Essen ist geklärt, das ist grundwichtig. Und da hilft eine Struktur, um keine Fehler zu machen, um es nicht zu vergessen, mhm, und so. Und um nicht in Situationen zu kommen. Und warum ist es bei anderen, wie zum Beispiel bei meiner Familie, so anders? Weil, also entweder ist es, dass man sagt, ich habe keine Lust, mich an meine eigene Vorgabe zu halten, sondern ich will jederzeit entscheiden können, was ich will und worauf ich Lust habe. Oder auch umschmeißen können, wenn ich auf was anderes Bock habe. Was meine Frau ja noch extrem übersteigert, noch mehr ist. Die will ja bis zum Schluss alles
alle Optionen
nach Laune sozusagen, ja, entscheiden können und nicht nach Plan. Und dann, und das ist ja das eigentlich Interessante, und das ist jetzt bei sowas hier, wie wann isst man seinen Kuchen, ist das ja noch so im neckischen Edginess-Bereich, wie du gesagt hast. Aber ich kenne das aus anderen Bereichen von richtigen, wie man lebt, wo lebt man, in welchem Stadtteil lebt man, wie ist man, wie kleidet man sich, wie gibt man sich, was für Hobbys hat man.
Dass es davon abhängig
dass,
ist.
Dass das, was man isst und wenn man gerade mit Freunden dann in Kontakt kommt, ohne dass man darüber missioniert oder redet, dass schon die Tatsache, wie man lebt, als Kritik am eigenen Lebensstil aufgefasst wird. Also wenn jetzt Leute irgendwo hinziehen und das sozusagen auch vielleicht mega abfeiern oder total zu ihrer Identität haben, fassen das manche Leute als Kritik an sich auf, dass sie nicht so sind. Es gesagt wird, dass sozusagen automatisch mal vermacht wird, wenn du nicht in der Stadt wohnst, bist du nicht cool. Und alle Leute, die rausziehen, sind uncool. Und wenn dann Leute rausziehen, die eigentlich cool sind, muss man die ganze Zeit betonen, wie cool es in der Stadt ist, weil es so ein Battle of Lifestyles ist. Weißt du?
Ja.
Dass man sozusagen nicht einfach nur sagt, das ist meine Prägung, ich mag das so, ich kenne das so, sonst was, sondern das ist das Richtige, das ist das wahre Gute. Und du machst das häufig so als Spaß, um so ein bisschen zu trollen und zu ärgern.
Aber immer bei Sachen, wo ich weiß, dass es auf jeden Fall nicht das Richtige und Coole ist.
Ja, und vor allen Dingen bei Sachen, wo es so offensichtlich so Banalitäten sind. So ein Beispiel, wie man seine Kekse isst oder so. Das ist dann eher funny, wenn man sagt, Leute, die ihre Kekse so essen, sind halt kaputt. So, weil das halt, daraus entsteht Humor. Aber ich kenne das halt so, dass es wirklich ein großes Thema ist, dass Leute mit ihrer Identität kämpfen. Dass sie sagen, ich habe solche Angst, spießig zu sein, uncool zu sein, nicht mehr dazu zu gehören, dass sie zum Teil Dinge tun, die sie selber gar nicht wollen.
Ich weiß nicht, ob ich das kenne. Also aus eigener Erfahrung. Und wenn, ob ich das wahrnehme. Also mir fällt jetzt kein konkret, also klar, ich kann mir das jetzt so vorstellen, wenn du es so darstellst, dass es sowas gibt und das will ich gar nicht anzweifeln, aber ich kann mich nicht erinnern, dass mir das schon mal aufgefallen ist in irgendwelchen Situationen. Ich überlege gerade, als ich habe jetzt ja eine neue Friseurin. Ich habe ja Friseur Nadine abgeschworen. Ja,
also ich denke jedes Mal dran, wenn ich da vorbeigehe jetzt. Denke ich immer, oh, sie hat einen Kunden gewonnen und verloren.
Und verloren direkt wieder, weil sie keine Online-Buchung anbietet. Ja. Selber schuld. Sobald sie das macht, bin ich wieder da.
Ich muss gleich auch noch von meinem Friseur Barbierbesuch
erzählen. Barbierbesuch, das stimmt. Du wurdest barbieriert. Und meine neue Friseurin Linda hat dann, als ich das erste Mal da war, das war fast der Grund für mich, dann nicht mehr hinzugehen, so ein Standard-Smalltalk-Scheiß, so, und hattest du heute frei?
Ja.
Weiß nicht, was ich tue, kennt mich nicht und einfach so ein
Standard. Unbeholfene Versuche, Gespräche
in Gang zu bringen. Das wirkte auch so abgespult und darüber sind wir dann tatsächlich so nach und nach in nettere Gespräche gekommen.
Aber vielleicht ist es einfach so, du machst das und es funktioniert in 80% der Fälle.
Ja, kann sehr gut sein. Und dann habe ich halt irgendwie, war ich dann dabei zu erzählen, ja, ich wohne jetzt in Langhorn und habe vorher dann in Eimsbüttel gewohnt. Und dann halt direkt die Frage, warum zieht man aus Eimsbüttel nach Langhorn? Und dann habe ich halt meine guten Gründe erzählt. Ich frage mich jetzt gerade, ob das irgendwie dazu passt, dass da so diese Haltung hintersteckt. Das macht man doch nicht als normal denkender Mensch, wenn man nicht muss.
Ja, es ist, glaube ich, immer so ein bisschen so eine, auch in Freundeskreisen, eine Selbstvergewisserung. Auch so ein bisschen dieses aus einer Unsicherheit heraus, ob der eigene Geschmack, den man vielleicht gar nicht so genau kennt, eigentlich mehrheitsfähig ist, stürzt man sich auf Konsensdinge. Und dann ist es eine Selbstvergewisserung. Wir in unserem Freundeskreis sind uns doch alle einig, dass wir links sind, dass wir das und das cool finden, dass wir diese und jene Musik hören, dass wir Leute richtig peinlich finden, die immer noch Aperol trinken. So, und so gibt es so kleine Sachen, was ist alles spießig? Oh nee, das ist doch mega spießig, wenn man jetzt schon nach Hause geht. All diese ganzen, und du musst Party machen oder du musst dich für gutes Essen interessieren oder, da haben wir auch schon häufiger geredet, wo du immer meinst, kennst du alles nicht, ist alles nicht deine Welt, du kennst auch solche Leute nicht. Vielleicht kennst du auch solche Leute, aber du hast keine Antennen dafür oder es stört dich nicht oder sonst was. Mir ist sowas früher auch total über den Kopf gegangen, aber ich kenne sowas zum Teil aus dem Freundeskreis meiner Frau und irgendwie auch über andere Geschichten. Und ich glaube, dass daraus tatsächlich ein Mangel darin besteht, das, was du sehr gut kannst, Dinge zu tun, die für einen, also zu wissen, was für einen selbst gut ist, und Dinge und dann entsprechend zu leben und daraus Schlüsse zu ziehen und für sich zu handeln. Du hast ja eigentlich gar keinen missionarischen Charakter in dir. Du sagst ja, jeder soll das machen, was gut für ihn ist, und verteidigst auch immer, wenn ich oder andere Leute irgendwelche Gruppen oder Menschen oder sonst was für irgendwas kritisieren. Und das ist so ein bisschen der Eindruck, den ich habe. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass solche Sachen wie die Gags, die du über Kekse essen oder wann man isst oder wie man isst oder wie man seine Nudeln kocht, macht, wenn du dir das jetzt vorstellst als richtig ernst gemeinte, existenzielle Verständnis seiner selbst und dann die ganze Zeit diesen Kampf zu führen, Leute für sich zu gewinnen, bei den coolen Leuten dabei zu sein, die anderen wegzuschieben, und dann herausgefordert zu werden, weil Leute, die vermeintlich cool sind, plötzlich Sachen machen, von denen du immer dachtest, sie wären total uncool. Das ist so anstrengend.
Aber meinst du nicht, dass vielleicht auch ein Teilaspekt davon ist, dass die Leute nicht... Also du stellst es die ganze Zeit so dar, als würden sie etwas darstellen wollen, was sie eigentlich selber gar nicht sind. Aber könnte es nicht sein, dass es auch ganz viele dieser Leute eigentlich darum geht, dass sie tatsächlich so sind, und davon überzeugt sind, dass das, was sie denken, fühlen und für richtig halten, so naheliegend und wahrhaftig ist, dass alle Leute so denken müssen. Und wenn sich dann Leute entgegen dieser Einstellung entscheiden, die sonst so wirken, als würden sie das teilen, dass du dann einfach quasi ganz genuin, echt, aufrichtig das nicht nachvollziehen kannst, weil du
vom Kopf getroffen auch. Bist. Das gibt's auch. Das kenne ich tatsächlich lustigerweise ein bisschen von meiner Mama.
Oh.
Dass die einfach häufig von Sachen glaubt, alle denken so oder müssten so denken.
Ja.
Aber das sind wirklich die Überzeugungen, die sie hat. Aber die Sachen, die ich meine, sind viel zu random und bezogen auf Mode und auch zum Teil inkonsistent und in sich widersprüchlich, dass du merkst, das ist Bullshit. Das ist halt einfach sich einer. Also es ist einfach zu willkürlich, um so viel Wert beigemessen zu bekommen.
Das halte ich für ein bisschen vermessen, das so zu beurteilen, weil ich glaube, dass es viele Leute gibt, für die ist, wenn du jetzt als Beispiel Mode nimmst, Mode wirklich so wichtig.
Ja, das glaube ich auch.
Und aus deiner Perspektive ist es nicht so, wie ich finde, sehr nachvollziehbarerweise. Aber für manche Menschen bedeutet das ganz, ganz viel. Und dann stellen die es entsprechend auch auf den hohen Thron. Und Inkonsistenzen kenne ich von mir super viele. Menschen sind ja nicht immer stringent.
Nein, aber es ist ja ein Unterschied, ob du sagst, mir ist Mode wichtig und ich finde es komisch, wenn Leuten Mode nicht so wichtig ist, und das ist für mich ein Zeichen dafür, dass sie sich nicht so sehr mit sich selbst beschäftigen, als wenn du irgendwie wie so ein manipulierter Spielball einfach den Sachen so folgst, das ist auf jeden Fall
richtig. Ja, das meine ich ja. Auf jeden Fall richtig scheiße. Das meine ich ja, dass du das sehr schnell unterstellst. Und man kann ja auch Mode sehr wichtig finden, aber sich halt auch da irgendwie anderen Strömungen anvertrauen, weil man irgendwie das Gefühl hat, okay, wenn jetzt Prada eine neue
Kannst Kollektion macht. Kannst du, aber dann musst du sozusagen so reflektieren sein, und einfach zu sagen,
musst du nicht.
Oder es musst du dann, wenn du mit breiter Brust andere Leute aburteilst.
Ja, aber du erwartest zu viel. Du erwartest zu viel von den Menschen.
Ich verlange sozusagen nicht, dass sie total reflektiert sind und sowas, aber ich finde die Diskrepanz zwischen dem Anspruch, mega alles zu checken und das nach außen zu tragen und es nicht alles zu checken, der stört mich.
Ja, aber weil du doch das Maß an Selbstreflexion erwartest, die das bei denen selber aufdeckt. Aber wenn sie nicht dazu in der Lage sind, und erschreckend viele Menschen sind nicht zu guten Selbstreflexionen in der Lage, dann
halten
sie sich weiterhin im Recht.
Ich erwarte das nicht von denen, aber ich stelle sozusagen einfach fest, dass ich das, also ich kann das sozusagen nicht ganz ernst nehmen oder fühle mich deswegen nicht qualifiziert kritisiert, weil ich halt das Gefühl habe, ich verstehe, aus welcher Motivation heraus sie so
urteilen. Ja, aber dann ist es doch einfach doppelt und dreifach egal, wie sie urteilen.
Es ist ein interessantes Phänomen. Und es ist interessant sozusagen zu erkennen, weil manchmal hadert man ja auch selber damit. Man ist ja auch selber nicht frei davon. Und manchmal ist es auch so, dass man denkt so, oh Mann, ist es jetzt eigentlich doof, wie ich bin. Und wenn man ein bisschen...
Und manchmal merkst du es auch selber nicht, egal wie gut du selbst reflektierst.
Klar, und ich habe bestimmt auch auf der anderen Seite gegenüber anderen solche Sachen, dass ich Dinge setze, und das kenne ich auch selber. Ich bin ja auch extrem inkonsistent in diesen Dingen. Aber es hilft mir trotzdem manchmal zu verstehen, dass ich mich zum Beispiel von Sachen nicht einschüchtern lasse. Dass ich nicht das Gefühl habe, oh Mann, die sind so cool und irgendwie bin ich nicht so cool, warum bin ich nicht so cool, wenn ich irgendwie, nein, ich möchte gar nicht so sein wie die, weil ich finde, dass die total in der Stelle getrieben sind und gar nicht entspannt mit sich sind, wo ich es eigentlich bin. Und das macht mich ein bisschen freier davon und macht mich ein bisschen unabhängiger. Und das ist eine gute Erkenntnis. Deswegen lohnt es sich für mich, über solche Sachen nachzudenken und zu versuchen zu verstehen. So, und wenn du dann mit den Leuten ins Gespräch gehst und mit ihnen darüber redest, dann zeigt sich ja nochmal eine andere Seite. Du hast ja, die Leute sind denn ja doch mehr zur Reflexion fähig meistens, als man denkt.
Und guck mal, das ist ein interessanter Unterschied nochmal zwischen uns beiden, weil im Grunde könnte man jetzt das, was wir gerade in den letzten 10 Minuten besprochen haben, so sagen, okay, Tim will immer alle sein lassen, wie sie sind. Er ist der Gute auf der Seite und Benny ist da kritischer und fordert die heraus und so. Und ich denke mir einfach, also ich habe diese Meinung, genauso wie ich sie gerade gesagt habe, und mein Schluss daraus ist nicht, man kann ja trotzdem mit denen reden und gute Seiten feststellen, mein Schluss daraus ist, passend zu dem, was ich vorhin sagte, ich habe heutzutage höhere Ansprüche an mein Umfeld und dazu gehört, dass die Leute in der Lage sind, sich selbst zu reflektieren und sowas zu sehen und sich dann nicht so, wie du es beschreibst, nervig und herausfordernd zu verhalten, sondern die schiebe ich einfach weg, weil ich brauche das nicht. Und ich lasse sie so sein und kritisiere sie dafür auch nicht und bin nicht böse und trotzdem höflich und freundlich, aber ich muss sie nicht nah in meinem Leben haben. Mhm. Und das merke ich ganz häufig bei zum Beispiel Arbeitskollegen und Kolleginnen, die sich ja nun bei mir vor 3 Jahren durch einen Jobwechsel geändert haben. Und vorher hatte ich in meinem KollegInnenkreis richtig gute, enge Freunde und Freundinnen und die sind bis heute geblieben, weil ich die einfach quasi mitgenommen habe in mein Leben. Und von meinem ganzen noch viel größeren neuen KollegInnenkreis, da ist nahezu niemand dabei, wo ich mir sage, also mit dir habe ich richtig Bock, auch privat Zeit zu verbringen. Ja. Die sind nett und ich habe mich auch schon mit denen mal privat getroffen und das war total schön und das werden wir auch bestimmt wieder machen. Aber da ist niemand dabei, wo ich jetzt sage, ich möchte jede Woche irgendwie mit dir irgendwie privat noch Zeit verbringen.
Das ist interessant. Das heißt, einerseits bin ich sozusagen vielleicht kritischer und härter, aber andererseits dann auch offener vielleicht wieder.
Ja.
Und also das ist mir schon ganz häufig aufgefallen, dass es bei mir diese Diskrepanz gibt zwischen, ich komme eigentlich mit allen Leuten klar und ich bin auch gar nicht so, dass ich einzelne Menschen krass aburteile. Sondern wenn ich mich mit denen treffe, dann
sondern ist, nur große Menschengruppen.
Sondern tatsächlich nur so sozusagen Verhaltensmuster und so.
Ja, ja, verstehe.
Und ich werfe diese Verhaltensmuster auch den Einzelnen gar nicht vor, weil das sind halt alles Menschen, die wunderbar sind, weil sie Menschen sind einfach sozusagen und kompliziert sind und vielschichtig sind. Und das stelle ich immer wieder fest, dass man Leute, die man erstmal in eine Schublade einsortiert, wenn man die kennt, auch dann anders liest und anders sieht und interessant werden. Aber das nimmt trotzdem nicht, dass ich sozusagen so Verhaltensmuster entdecke und sehe, dass, auch an mir selber, dann laufe ich selber in so viel Fehler rein. Und ich finde, das, also meinte ich eben schon, mir hilft diese Beschäftigung damit sehr, zum einen mein Verhalten anzupassen. Das betrifft übrigens auch solche Sachen wie Sexismus und Rassismus und so weiter, wo auch ganz viele Leute das machen, in einem völlig anderen Verständnis und vor sich hertragen, ich bin auf jeden Fall kein Sexist und kein Rassist.
Aber?
Und ich das genauso auch mache und gemacht habe, aber je mehr ich sowas sehe und verstehe und meine Frau hilft mir da auch sehr, weil sie ganz häufig, ich nehme häufig auch zum Beispiel Kritik gar nicht wahr.
Also Kritik an dir?
Ja,
oder? Okay.
Ganz viel perlt an mir, aber ich sehe meistens eher nur das Positive. Und ich kriege das von meiner Frau mit, dass die manchmal mit sich hadert, weil sie irgendwie denkt, die und die haben das und das gesagt und vielleicht, und dann denkt sie über sich nach und so. Und ich habe gesagt, ach, die haben da wahrscheinlich, entweder haben die das gar nicht so gemeint oder die haben halt einen Arsch offen und checken gar nicht das so. Und dann aber zu überlegen, wo kommt das her, wo kommt bei dir das Gefühl her, was haben die wohl gesagt, hat bei mir einen Prozess losgetreten, mich viel mehr mit menschlichem Verhalten und Aussagen und Beziehungen und Abgrenzung zueinander und Gruppenzugehörigkeiten und so zu beschäftigen. Und das finde ich einfach super spannend. Ohne jetzt irgendjemandem unserer ZuhörerInnen oder sonst irgendjemandem zu sagen, ihr seid doof, weil, ich habe ja gar keine konkrete Aussage gemacht, ich habe ja nur
Frage
gesagt.
Aber ich kann es an der Stelle auch nochmal sagen, ich finde auch jetzt meine neuen ArbeitskollegInnen nicht doof.
Habe ich eben auch genau von jetzt. Aber kann ich voll verstehen, geht mir übrigens mit meinen auch so.
Also ich, wirklich nicht, ich mag manche von denen wirklich sehr gerne und es mag auch sein, wenn ich dann doch mal irgendwie privat manchen Leuten dort näher kommen würde, dass ich dann nochmal Seiten auch gezeigt bekomme außerhalb des Arbeitskontextes, die nochmal alles ändern.
Das vielleicht kann hast du aber auch einfach nicht mehr so einen Bedarf wie früher.
Und das kommt auf jeden Fall auch dazu.
Das geht mir auch so.
Das kommt auf jeden Fall auch dazu.
Weil du jetzt 25 Meter von deinem besten Freund
genau.
Du hast, wo wir ursprünglich
du sorgst dafür, dass ich keine neuen Menschen in meinem Leben
brauche. Aber um das nochmal aufzugreifen, das ist wirklich, ich habe das ja vorher schon, als das so angedacht war, ich wollte ja auch nicht pushen, aber so für mich war das völlig klar, was das für eine coole Gelegenheit ist. Und es ist jetzt gar nicht so eine Revolution, weil wir haben uns vorher auch regelmäßig gesehen und wir machen ähnliche Sachen wie vorher. Aber ich finde das trotzdem, also das erweitert auch mein Zuhause irgendwie so.
Ach, hübsch. Ach, wie schön.
Und also wirklich ja so sichtbar, einfach
ja.
Nicht irgendwie im Sinne von der Stadtteil so, sondern einfach hier direkt. Und das auch neulich, als wir hier Flohmarkt gemacht haben und dann die ganze Zeit einfach auf der Straße saßen und es ist irgendwie anders, als wenn ich das jetzt gemacht hätte, ohne dass ihr da wohnt.
Oder wenn ich dann nur irgendwie mittags vorbeigekommen wäre und am frühen Abend wieder gefahren wäre.
Genau.
Das ist einfach vom Feeling was anderes.
Und man ist dann auch so ein bisschen Teil des gegenseitigen Alltags, dann kann ich halt einfach rübergehen und den Katzen schnell was hinwerfen und es ist alles so niedrigschwellig und ist jetzt auch, also auch mit dem, was du da vorher gesagt hast, dass wir seit 20 Jahren befreundet sind und dass das schon so sonderbar ist, ist das in der Kombination schon irgendwie eine ziemlich coole Nummer.
Ja, Privileg.
Wirklich ein Privileg.
Checkt eure Privilegien und erfreut euch an ihnen, denn ihr habt welche, deren ihr euch wahrscheinlich jetzt gerade gar nicht so richtig bewusst seid. Weil bei mir war das, es ist, obwohl das erst ein halbes Jahr ist, irgendwie auch schon so normal.
Ja.
Ich komme mal eben rüber und gehe mal eben weg und alles ist easy und wie du sagtest, niedrigschwellig. Aber das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Dass wir so lange oder immer schon in derselben Stadt wohnen, ist nicht selbstverständlich. I like that.
I like that too.
Daumen nach oben dafür.
Wir haben in den letzten Folgen ganz schön viele solche
Rezepte. Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie, das ist jetzt die Phase. Aber
nächstes Mal gibt es wieder Lars Knallsoße.
Mit
Lars Knallsoße.
Lars Christmas gibt's dann.
Au, meine Arm tut so weh.
Vor diesem schlechten Gag.
Ich glaube, ich muss mich heute Nacht irgendwie da doof raufgelegt haben. Ich bin auch heute Morgen ganz seltsam aufgewacht.
Seltsam von der Körperhaltung.
Also, ja, ich bewege mich, glaube ich, wenig eigentlich im Schlaf. Ich wache ziemlich so auf, wie ich einschlafe. Aber heute Morgen war ich völlig verdreht. Der Oberkörper so zur Seite. Ich lag so halb irgendwie woanders neben dem Bett. Und
hat denn vorher dein Arm schon wehgetan?
Nee.
Dann weiß ich nicht, ob das wirklich da an dem Nachtmodus da lag.
Wie, was meinst du mit vorher?
Heute Abend.
Könnte sein. Das ist mir jetzt erst so die letzten Stunden besonders aufgefallen. Aber ich habe nichts gemacht. Ich habe nicht irgendwie was
für. Ist jetzt aber nicht typisch für Schmerzen, sie erst viele Stunden später nach Einsätzen erstmalig zu spüren.
Ja.
Ich habe mich gefragt, ich bin ja nun gestern diesen Lauf gegen rechts einmal um die Alster 7,4 Kilometer gelaufen. Das war das erste Mal laufen, seitdem wir zusammen am Karfreitag laufen waren.
Ja.
Weil danach war ich dann irgendwie krank oder so und dann hatte ich keinen Bock. Und jetzt war ich mal wieder und hab richtig üblen Muskelkater in den Oberschenkeln. Und ganz besonders tut es weh beim Treppen runterlaufen.
Ja.
Das ist die schlimmste, hoch ist auch unangenehm, aber runter tut wirklich das Fiebel ordentlich. Also die ersten Schritte oder Stufen dann und dann geht es ja meistens, wenn man so ein bisschen ins Laufen kommt. Ja, eben ja nicht, weil also ganz offensichtlich, weil sonst würden ja, also die Muskeln, die wehtun beim Treppelaufen, sind ja die, die offensichtlich zum Treppelaufen genutzt werden. Und
ja, vielleicht werden die fürs anderes genutzt. Also kann es nicht einfach sein, dass die Muskeln, die zum Treppe hochlaufen, stärker belastet werden, als andere stärker belastet werden als beim Runterlaufen und dass du beim langen Laufen einfach alle Muskeln.
Ja, so würde es unterm Strich sein, aber ich finde es irgendwie trotzdem seltsam, dass etwas, was man so viel macht, ich laufe so viel Treppen, also jetzt mittlerweile habe ich zu Hause welche, aber auch sonst verzichte ich immer auf Rolltreppen, immer auf Fahrstühle, laufe immer Treppen und das ist einfach, und ne, man kann einfach viel Treppen laufen
macht
und
nichts passiert.
Oh, weiß ich jetzt
auch. Vor allen Dingen hoch. Ich laufe richtig gern Treppen hoch.
Bei meiner Uni, wo ich da ankomme, an der U-Bahn-Haltestelle, sind es immer exakt 112 Stufen nach oben.
Das ist viel.
Das ist viel.
Da ist U-Bahn-Treppen.
U-Bahn. Von der U-Bahn nach oben.
Welche Station ist das?
Überseequartier.
Ah ja. Die haben sie tief unter die Erde gebaut.
Ziemlich tief reingebuddelt. Oder die Hafen City. Naja, ich finde, ich habe nichts mehr.
Ich hatte eben noch was, ich habe es vergessen. Ich hatte irgendwie gehofft, dass ich noch einen kleinen Drall kriege.
Ein Drall?
Ja, wohin? irgendwie nochmal nach diesem deepen Personal Talk. Aber wahrscheinlich nicht. Ich meine, das ist ja auch die Grenze dieser Folge. Das muss ja irgendwie auch einen Niederschlag finden.
In dem Content. Keinen Drei mehr kriegen.
Nee, kein Drei, sondern einfach eine Grenze ziehen.
Ja, gut. Zieh mir eine Grenze. Schön, dass du dabei warst und dass wir so dicht beieinander wohnen. Haben wir noch irgendwas gelernt? Hochzeiten.
Haben wir noch irgendein Feedback nicht noch gehabt von außen?
Wüsste ich gerade
nicht. Hattest du mir noch irgendwas geschickt?
Nee. Nachträglich. Wir gehen zu Blond. Haben wir das schon erzählt? In der letzten Folge? Ich kann mich an nichts erinnern, außer jetzt.
Doch, du hast eine Nachricht von Florian bekommen.
Ja, aber ja. Das war doch wegen einer anderen Folge.
Ja, das war einfach zum Podcast.
Ja, wir sind uns ähnlich in vielen Dingen, sagt er. Ist jetzt nicht so spannend.
Nee, aber das war, glaube ich, das, was ich wusste nicht
kann mehr,
was
sein, es war. Kann sein.
Ja, wir gehen zu Blond tatsächlich im Januar.
Ich dachte, das haben wir schon erzählt.
Ja, vielleicht. Hast du eben schon gesagt, ne?
Ja, habe ich gefragt.
Ich bin durch hier.
Die ja, Folge. Das ist der Folge richtige ist Zeitpunkt. Die Folge ist vorbei, wir sind vorbei.
Wir hatten eine heute. Pause, wir wissen nicht, welches war.
Nee, ich weiß es noch nicht. Ich mache das immer jetzt einfach so.
Wir müssen noch ein paar mehr Jingles aufnehmen.
Ja, machen wir. Bei Gelegenheit, heute nicht.
Nein, heute ich habe auch irgendwie seltsame Bauchweh. Vielleicht habe ich zu viel Rhabarberkuchen gegessen. Ich hatte nur ein Stück.
Viel Bauchweh.
Vorm Armbrot.
Hast du das gegessen? Ja. Und jetzt hast du Bauchweh. Danke, Mama, dass du mich bewahrt hast vor einer solchen Anarchie in der Küche.
Und im Magen.
In der Küche führt zu Anarchie im Magen.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, als hätte ich zu viel Bier getrunken. Also nicht vom Alkohol,
von der Menge.
Sondern von, ja, so.
Es gluckert.
Ja. Mhm. Aber ich habe nur ein alkoholfreies Bier getrunken.
Ja, das war vielleicht der Fehler. Wir werden es nicht herausfinden. Wir wünschen dir alle gemeinsam gute Besserung, lieber Benni, auf dass du wieder fit wirst, damit wir uns bald wieder hören, wenn es wieder heißt Belebu. Ich habe übrigens, während wir diese Folge aufgenommen haben, die großartige Idee viel zu spät gehabt, dass wir, wenn wir Gäste, Gästinnen haben, generell, die Folge nicht alles über Gäste 1, Gäste 2, Gäste 3 nennen sollten, sondern alles über Bele-Besuch. Oder was?
Ja.
Ich überlege die Folgennamen nach,
ja, mach zu das ändern. Mal.
Alles über Bele-Besuch.
Wir haben ja nur 2 gehabt.
Ja, aber kann man ja ändern trotzdem.
Bele-Besuch.
Bele-Besuch.
Wir hatten ja schon mal den Bele-Besitz, dass der Bele besucht. Man kann viel machen mit Be.
Be.
Bele-Begattung.
Be ist ein guter Präfix.
Bele-Bergbesteigung.
Bele-Begattung.
Ja.
Vielleicht in der nächsten Folge. Danke fürs Zuhören. Bei
Bele begatten wir dann den Bele-Besuch. Jetzt habe ich die Grenze doch noch überschritten.
Du hast die Grenze gesprengt. Damit ist sie weg.
Ja. Das war die Grenze.
Gehabt.